zeichne ich den Spaß mal mit.
Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Boah, man weiß auch echt immer weniger, wie man noch anfangen soll. Ne? 444 Mal immer der gleiche. Hallo, Hammes.
Naja, ich meine, wir können uns auch einen Anfang schreiben. Ne?
Ja, genau.
Oder wir können einfach anfangen, wie wir aufgewachsen sind. Bonn. Ja, dass wir den auch mal wieder untergebracht haben.
Ja, kommt Projekt Gravität, können wir nochmal starten.
Ja, aber ein bisschen seriös wirken. Das ist ja die Hauptaufgabe.
Ach, machen wir es wie immer. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist euer Medienpodcast. Die Medienkuh.
So haben wir noch nie angefangen.
Ja, hey, öfter mal was Neues bei einer Schnapszahl, dachte ich mir. Folge 444, fucking 444. Übrigens, kleiner Fun-Fact, wir sind jetzt in der inoffiziellen Zählung nach Christus, sind wir schon über die Folge 500 drüber. Weil bei Spotify sehen wir immer die Gesamtzahl der Veröffentlichungen. Mhm. Und da kommen ja auch Interviews, Medienmenschen als Reihe, Specials mit rein.
Aber dass das so viele sind.
Ja, doch. Na klar.
Mehr Specials als andere Podcast-Episoden, das ist echt nicht schlecht.
Audiokommentare.
Oh ne? Gott, ja. Gott hab sie selig. Mhm. Ich hatte ja auch ganz kurz Sorge, keine ernstzunehmende Sorge, aber die Sorge, dass die Kollegen von Haken dran uns überholen könnten, weil sie ja fast täglich veröffentlichen.
Die haben es vernünftig gemacht, haben aufgehört.
Die machen jetzt eine Pause, richtig, weil der liebe Dennis Horn, Grüße an der Stelle, nicht mehr so häufig, also nicht mehr immer dabei sein kann. Mehr kann, also ich weiß auch nicht mehr, ne? Also ich hoffe aus einem sehr positiven Grund.
Und ja, das sind diese offiziellen PR-Aussagen. In Wirklichkeit hat es richtig gekracht hinter den Kulissen. Ne? Wir wissen es doch.
Man fährt mit getrennten Bussen zur Aufzeichnung. Ja.
Ja, man benutzt schon unterschiedliche Twitter-Alternativen. Ne? So weit ist es schon.
Ich glaube, die beiden benutzen einfach alle.
Wer nicht?
Ja, Europa.
Jetzt auch bei Blue Sky, folgt alle mal.
Ja, wir sind, also ich bin bei Blue Sky, Herr Körber ist bei Blue Sky und die Kuh haben wir einfach mal angemeldet, bevor jemand von euch sich das schnappt.
So habe ich es auch mit ProSieben gemacht, habe ich auch schon mal angemeldet. Wer weiß, ob man es nochmal braucht.
Ja, ich liebe auch, es gibt so einige Redaktionen, die sich jetzt auch mal angemeldet haben, da steht dann immer in der Biografie, das ist erstmal nur ein Test, ist noch nicht mal richtig offiziell. Und ich denke mir jedes Mal, das sind die besten Zeichen, dass es genau das werden wird. Ja? Sowas bei Twitter ja auch. Und wenn Haken dran läuft ja gerade nicht, dann können wir das gerade kurz übernehmen. aber wenn Threads nicht wirklich sehr zeitig jetzt nach Europa wiederkommt und sich da freischaltet.
Ja.
Und ich muss sagen, mit dem dieser Third-Party-App, wo Blue Sky dann aussieht wie TweetDeck, war ich so, ich fühle mich wie 2009, was ist denn jetzt los?
Fahren Sie jetzt wieder mit der Bahn noch ins Büro?
Oder ist ja, und ich twitter dann immer auf dem MacBook auf dem Schoß, weil ich noch kein Smartphone habe. Ich habe ja sehr, sehr lange kein Smartphone gehabt tatsächlich.
Das stimmt.
Aber UMTS-Stick.
Ja, und wir reden hier von vor zwei Wochen. Ne?
UMTS-Stick in das alte MacBook Pro reingeschoben.
Ja.
Und dann im Bus tatsächlich und in der Bahn habe ich darüber getwittert. Und ich sag mal so, Saarland gerade damals nicht gerade flächendeckend mit mobilem Internet versorgt. Das war schon ein Spaß.
Ja, für ein paar Tweets hat es noch gereicht. Ne? Das ist immer das Positive.
Als ich ein Smartphone hatte, habe ich mir gesagt, es ist mir egal, wenn ich gedrosselt bin. Hauptsache Twitter geht noch. Und damals war es ja nur Text, das ging wirklich.
Aber ich bin jetzt auch bei Blue Sky. Sie haben ja vor Wochen und Monaten schon den Code mal angeboten. Da habe ich gesagt, ich warte noch ab.
Friends and Family First. Ich habe für Sie wirklich immer einen Code übrig gehabt.
Das ist sehr nett, das weiß ich auch sehr zu schätzen.
Ja.
Habe ihn ja jetzt auch dann genutzt. Aber ich warte dann immer erstmal lieber so ein paar Wochen dann erstmal ab, weil ich denke, vielleicht erledigt sich das, siehe Clubhouse, dann doch ganz schnell wieder. Und im Moment bin ich ja auch bei allen angemeldet. Ich hoffe persönlich immer noch, weil meine Erfahrung war da einfach bisher so irgendwie die positivste, dass tatsächlich Meta Threads nach Europa bringt. Irgendwie mochte ich das ganz gern. Keine Ahnung, gibt gar keinen Grund. Bei Blue Sky, auch sehr nah am Original Twitter. Es ist halt immer so eine abwartende Position. Und um ehrlich zu sein, stellt sich mir nur die Frage, wird es überhaupt noch mal gelingen, so wie Anfangszeit Twitter, dass das nochmal ins Rollen kommt und spätestens, wenn die ganzen Assis rüberkommen, dann ist es eh zu spät.
Ja, aber das sind Probleme, mit denen man sich dann später beschäftigen muss. Wenn es soweit kommt, dass die Assis wirklich langsam rüberkommen, dann weiß man auch, man hat es geschafft.
Das stimmt, und die Frage ist, wo schlagen die Assis zuerst auf? Also im Moment Mastodon für mich ganz weit abgeschlagen. Threads möglich, wenn der Europastartschuss fällt. Blue Sky im Moment okay. beobachten wir alles mal. Aber ich will jetzt, ich will endlich mal eine Entscheidung. Ich bin ja so ein Freund von, ich will nur eine App. Von mir aus,
ja,
ich
also bin die, dann auch mit bereit, der man auch Twitter bezahlen zu löschen kann. Komplett. Ja, vielleicht auch mit der man bezahlen kann und alles machen kann und streamen kann.
Ja, ach, so ein Bekloppter, der auch E-Autos baut, an der Spitze steht und die AfD supportet. Sowas bräuchten.
Also ich sehe ja zwei Entwicklungen, die die Sache ein bisschen vereinfachen können. Das eine ist, Musk gesagt, irgendwas, ach, dann scheiß doch drauf hier, willst du es kaufen und verkaufst an Google. Ja, das wäre so der einzige Player, in Anführungsstrichen. Wo, das ist jetzt natürlich absolut Laiengespräch, muss man dazu sagen. Ich habe mich jetzt auch darauf nicht vorbereitet. Aber
so wie immer
halt. Ja, ja, so wie immer. Nur, dass ich halt von Milliardären noch weniger Ahnung habe. Und da wäre man ja froh, wenn einfach der Besitzer wechselt und man fährt mal wieder ein bisschen runter und dann könnte man sich, wenn dann die Nazis nochmal vertrieben werden und die Bots und alles, dann könnte man sich da vielleicht wieder wohlfühlen. Oder, was ich auch schön fände, weil Musk ja einfach mit dem Namen Twitter nichts mehr zu tun haben möchte, dass einfach hier Jack Dorsey sagt, kann ich bitte den Namen Twitter einfach haben? Und dann heißt Blue Sky einfach Twitter. Und dann haben wir alle unsere Ruhe.
Ja, oder kann man nicht zumindest den Vogel Larry sich nochmal irgendwie weiterentwickeln lassen? Also er hat ja auch mit dem kleinen Vogel gestartet und der wurde ja immer größer und erwachsener. Vielleicht jetzt mit noch ausgebreiteteren Flügeln und keine Ahnung und einfach gespiegelt.
Ja, die ersten Twitter-Logos waren ja auch alle sehr hässlich, muss man rückblickend sagen.
Absolut.
Und das letzte war dann da wirklich, haben sich Leute tätowieren lassen.
Ja, müssen Sie jetzt nicht drauf rumreiten, war eine dumme Entscheidung von mir
damals. Ja, aber ich mein, in die Vorhaut, wer sieht das schon?
Ja. Ich sehr häufig.
Mal nachgucken, was da los ist. Ich würde sagen, das bringt uns super in unsere erste Rubrik.
Jo, das war die Sonderfolge von Fladen dran, unser Spin-off. Ne? Demnächst wieder. Tschüss. Ja.
Grüß dich, Kevin.
Ich wollte gerade sagen, vom Namen her geht das auch einigermaßen fast durch.
Eben.
Mit Genuscheln.
Aber ohne Siezen kommen wir hier nicht durch, Herr Körber. Deswegen lassen Sie uns, was haben Sie uns vorbereitet? Was ist im Potpourri der Themen?
Apropos Siezen, ich weiß gar nicht mehr über welche Plattform. Ich glaube, doch über Insta hat es uns jemand geschrieben, dass er dieses Siezen ja gar nicht ab kann von uns.
Aber, willkommen im Jahr 2010.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ist die erste Kritik? Warum wird sich denn da gesiezt?
Ja, und entweder man hört sich halt rein oder man tut sich. Wir sprechen uns ja kaum an während des Podcasts, muss man dazu sagen. Das ist ja wirklich nur
stimmt
so,
sehr.
Ja, es ist ein moderatives Element eigentlich nur, mehr nicht.
Ja. Das Ding ist ja inzwischen, also selbst wenn wir jetzt drauf verzichten würden, da wird ja auch jeder schreien, das ist nicht mehr meine Kuh.
Ne? Ja, ich kann das jetzt nicht mehr ernst nehmen, jetzt merke ich, dass sie keine Ahnung haben.
Ich weiß noch, dass ich irgendwann bei Folge 70 auf die Idee kam, lass mal irgendwie neue Jingles machen, weil ich der Meinung war, wir haben die schon zu lange. Mhm. Ich glaube, wenn wir die alten heute wieder spielen würden, wird auch jeder sagen, was ist das?
Da gab es auch immer ein, zwei schlechte Bewertungen, so ey, das ist nicht mehr meine Kuh, wie ich sie kenne auch.
Ja, ja.
Wie man es gewohnt ist, sowas kommt ja immer. Aber es hat dann auch jemand in seiner iTunes-Rezension damals einen Stern vergeben, ja, nicht mehr so gut wie früher und außerdem ist der neue Sound nicht gut. Ja. Und ich wusste halt wirklich nicht, meint er die Jingles oder weil unsere Mikrofonqualität hat sich ja immer nur verbessert. Aber ich fand dann sehr schön, also als wir so Folge, vor 100 war es noch, dass schon die ersten Leute kamen und gesagt haben, ja, früher waren sie besser. Und dann dachte ich, jetzt habe ich schon alles erreicht.
Zenit erreicht, ne?
Ja.
Gut, also genug
gequatscht.
Genau, eigenes Geschwafel und Social-Media-Kram. Kommen wir zum guten alten Fernsehen, Herr
nicht Herrn.
Schneiden wir raus. Kommen wir zum guten alten Fernsehen, Herr Hammes. Und natürlich, im Fernsehen ist es ein Kommen und Gehen und es werden Dinge ausprobiert. Und bei einer Sendung, die jetzt offiziell abgesetzt wird, und zwar schon nächste Woche, ist, glaube ich, die Verwunderung nicht sehr groß, respektive die Verwunderung besteht eher bei den meisten da draußen darin, lief dass man das sagt, noch? Ach, das lief noch.
Ja.
Genau.
Es geht.
Ja, die GZSZ. Ne? Mhm. Nein, es geht um den Versuch, um den ja sehr ehrenwerten Versuch, muss man ja immer wieder dazu sagen. Und so haben wir es ja damals auch bewertet und dann sehr lange nicht mehr darüber geredet, am Nachmittag in Sat.1 eine Live-Sendung zu etablieren, über 3 Stunden hinweg, die den Titel trug Volles Haus. Und ich rede schon in der Vergangenheitsform, denn nachdem man jetzt wirklich... Und da kann man niemandem einen Vorwurf machen, nachdem man wirklich alles versucht hat. Also erstmal ist man ja, glaube ich, im März gestartet. Also hat ja schon jetzt nicht nach einem Monat direkt die Reißleine gezogen. Ne? Erstmal dafür Chapeau. Und das bei, man muss es so sagen, katastrophalen Quoten von teilweise zwischen 1-3%. Also darüber hinaus ist sie ja nun nicht gekommen. Gab immer mal so Ausreißer, aber das waren dann halt eher die Ausnahmen. Und man hat alles versucht, man hat die Sendung irgendwann optimiert inhaltlich. Man hat sogar vor ein paar Monaten die Produktionsfirma gewechselt, also ohne dass jetzt das Personal und On-Air-Design und Studio, doch On-Air-Design wurde auch gewechselt, weil man gesagt hat, vielleicht liegt es daran, dass es irgendwie, keine Ahnung, die Farbenwelt nicht stimmt. Also man hat wirklich alles probiert und irgendwann muss man dann, glaube ich, auch sagen, Leute, ich glaube, es bringt nichts mehr. Also wir haben es versucht.
Die Leute nehmen es nicht an.
Ja. Nee. Und woran das dann letzten Endes lag, ob man das von Anfang an irgendwie dann doch falsch ausgerichtet hat, ob der Zuschauer das einfach nicht sehen wollte, ob das die falschen Inhalte waren, man weiß es nicht. Vielleicht hat man auch am Anfang die Leute, die es geguckt haben, dann verloren, weil sie gesagt haben, ich habe mir was anderes drunter vorgestellt und vielleicht hat es am Ende ja sogar gepasst, aber die Leute waren dann weg. Also so, das war ja auch jedem klar, so ein tägliches, so eine tägliche Live-Strecke, das hat ja so viel auch mit der Sehgewohnheit zu tun, weil die Leute, die nachmittags zu Hause sind und Fernsehen gucken, die haben ihre Programme, die sie gucken. Ne? Und dann zu sagen, um 15 Uhr ist jetzt was Neues am Start, da muss es dann wirklich irgendwie auch so passen und das hat es offensichtlich nicht und deshalb, ja. Ist dann am Freitag, den 13. Oktober nach über, ich glaube so 150 und ein paar gequetschte Folgen, ist dann Schluss im vollen Haus.
Immer schade, wenn so eine ambitionierte, also mit 3 Stunden auf jeden Fall ambitioniert, ambitionierte Live-Ansage nicht funktioniert. Aber auch da, ja, wenn die Zahlen es nicht hergeben, muss man eben weiterziehen.
Ja, und deshalb, also, dass man es versucht hat, auf jeden Fall, ne, weil ansonsten schreit wieder jeder, ja, ist ja am Nachmittag auch nur Scripted Reality und da wird nicht mal irgendwas versucht, dann versucht man es, klar, dann hat es halt nicht gepasst. Aber dann, ja, bis zum nächsten Mal, sag ich mal. Ne? Irgendwann wird die Zeit wieder kommen. Jetzt ist die Frage, was zeigt man denn stattdessen in Sat.1? Und es gibt ein neues Programm ab dem 6. November. Und man geht auf, ja, Doku-Soaps. Denn offensichtlich, also auch die hatten ja Platz im vollen Haus. Also da kam es ja, das war jetzt nicht 3 Stunden live on air, nur im Studio. Da gab es auch mal eine Strecke von 20 Minuten, wo man eine Doku-Soap zeigte und am nächsten Tag gab es dann den nächsten Teil. Ne? Also es war schon alles unter diesem Mantel volles Haus irgendwie so ein bisschen vereint. Jetzt zeigt man um 15 Uhr ab dem 6. November dann We Are Family. Ein Titel, der vielleicht einigen noch bekannt vorkommt. Das war ursprünglich mal eine ProSieben-Sendung.
Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich aber vor allen Dingen an den Song. Das ist das Problem. Mein ganzer Kopf ist jetzt voll mit We Are Family. Und
haben wir alle im Kopf. Auch die GEMA. Vielen Dank. Ja, und ist natürlich eine Neuauflage. Also man zeigt jetzt keine alten Folgen. Ich glaube, die sind auch nicht so gut gealtert und waren am Ende auch, da mag man mich jetzt korrigieren, Scripted Reality. Also am Anfang war das alles noch echte, ne, wir begleiten Familien aus ganz Deutschland im Alltag so. Das ist es auch jetzt wieder. Aber ich glaube, damals die ProSieben Edition war zum Schluss auch gescriptet, genauso wie Mitten im Leben. Mitten im Leben fing ja auch mit echten Fällen an, Fällen. Man hat halt Familien begleitet und irgendwann hat man gemerkt, okay, wir müssen das täglich raushauen, wir müssen da schneller, effektiver irgendwie produzieren. Ach, nehmen wir doch Laiendarsteller, die einfach ausgedachte Fälle von uns nachspielen.
Klassiker.
Ja, wo sich Menschen dann Spaghetti Bolognese auf den Bauch legen und sowas.
Also da, ich vergaß, da, ja. Und auch Feuer löschen mit der Sprühsahne.
Wir hatten schon alles, ja. Da konnten sich wirklich alle angehenden Autoren konnten sich da frei austoben. Ich glaube, da wurde alles abgenommen vom Sender.
Das war doch auch irgendwann ein Wettbewerb. Ey,
Materialschlacht.
Also. Ja, wie bescheuert kann mein Buch sein, dass es noch gesendet wird. Mal gucken.
Ich glaube, da gab es interne Preisverleihungen auch, ne? Unter den Produktionsfirmen. Aber gut. So, dann kommt um 16 Uhr nach We Are Family die Tier-Docs, Pfotenhelden mit Herz. Erklärt sich, glaube ich, von selbst, ja, was
läuft,
es ist.
Läuft auch immer.
Ja. Familie, Tiere, läuft immer. 17 Uhr die Urlaubs-Docs. Also viel Arzt-Kram und medizinische Geschichten. Und dann um 18 Uhr geht's direkt weiter. Lebensretter hautnah, wenn jede Sekunde zählt. Na klar.
Lebensretter hautnah, also nicht die Emergency Docs, weil Sponsor Doc Martens. Also ich bin so immer, wenn sowieso Punkt Docs. Es erinnert mich leider Gottes, ich muss was Persönliches nehmen, weil das ist das illustriert. Es erinnert mich an meine Schulzeit. Da haben wir einmal die Aufgabe bekommen, Kunstunterricht gestaltet, eine Verpackung. Und ich habe es mir natürlich einfach gemacht, weil wir hatten einen Drucker und ich konnte mit WordArt umgehen. Und ich habe dann einfach ein CD-Cover gedruckt und zugeschnitten, was quasi so eine Software-Sammlung sein sollte. Und die Programme hießen alle Win... Ja, und dann habe ich immer dabei geschrieben, keine Ahnung, Win-Games, die besten Windows-Games. Win-Planer, der beste Planer für Windows. Das waren immer die Namen in verschiedenen WordArt-Dingern, damit es irgendwie witzig aussieht. Hab natürlich eine gutmütige 2 bekommen dafür, dass ich was ausgeschnitten habe. Und so kommt mir das manchmal vor. Ah, das funktioniert? Dann lass uns Punkt draus machen. Einfach irgendein Format. Irgendwann ist es noch die, irgendwann kommen die Beziehungsdocs, da kommt wieder die Therapie so ein bisschen rein und ein bisschen Liebe. Dann kommen die Wohnungsdocs. Ja, ist das hier auch gesund gestaltet, die Wohnung? Also es kommt hier genügend Luft rein, wenn man lüftet, ist die Farbe hier vielleicht toxisch? Wird irgendwann zu viel. Das ist das, worauf ich hinaus wollte.
Verstehe. Dann kommen die Word-Docs, ne?
Ja, dann kommen die Schuldocs.
Ich frage mich nur, wie wird es ausgewürfelt, wann eine Sendung einen Untertitel erhält? Ne? Weil wir haben die Tierdocs und dann Untertitel Pfotenhelden mit Herz. Wir erklären es nochmal. Tierdocs, verstehen Sie? So, dann kommen aber die Urlaubsdocs ohne Untertitel. Und dann kommen Lebensretter hautnah, Untertitel, wenn jede Sekunde zählt. Nochmal, also die dramatische Szene nochmal.
Da reichen ganz Docs klar nicht, das müssen einfach Notfallhelden sein. Da muss man richtig Gas geben.
Und wir bleiben dann auch medizinisch, denn dann startet am 6. November um 19 Uhr auch die neue Serie, die tägliche Serie mit Annette Frier. Caroline Frier, die Schwester von Annette Frier. Die Landarztpraxis. 19 Uhr.
Landdocs.
Die Landdocs, ja. Naja, gut. Also, war ein Versuch. Rest in Peace, volles Haus. Und wir werden das jetzt noch wahrscheinlich dann einmal so im Quotenmeter-Jahresrückblick, werden wir es noch einmal lesen und denken, ach ja, das gab's ja auch. Herr Hammes, wir machen weiter mit einer Personalie. Die muss natürlich immer hier bei uns über den Tisch. Alle Sender Deutschlands sind zumindest angewiesen, uns darüber in Kenntnis zu setzen, zu informieren.
Ist ein bisschen wie beim Bundespräsident. Der muss auch jedes Gesetz unterschreiben.
Ja, manchmal guckt man auch nicht hin und dann passieren schon mal Fehler. Das gehen wir auch mir zu, klar.
Also bei den Titeln haben wir, es ist schon einige Sachen über unseren Tisch, wo wir auch gesagt haben, bitte nicht. Ja? Das müsst ihr woanders unterschreiben lassen.
Sind wir ehrlich, wenn wir so viel Scheiß unterschreiben, ne, da liest man halt auch nicht mehr im Detail und geht halt nur noch so grob.
Gestern Abend Call of Duty aktualisiert, schon wieder der neue AGB unterschrieben.
Tja, naja, passiert. Was wurde Ihnen heute geliefert ins Haus? Weiß man nicht. Herr Hammes, es geht um das Glücksrad.
Ding, 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 ding.
Ja, Ernstl. Nein, das Glücksrad hat ja jetzt eine Neuauflage erfahren. Ich glaube, 3 von 4 produzierten Folgen sind schon gelaufen. Bei RTL 2 ist das Glücksrad ja inzwischen angekommen, da ist es hingerollt. Nochmal ganz kurz die Station des Glücksrads aufskizziert für alle, die später eingeschaltet haben als 1996, Herr Hammes.
Sat.1.
Richtig.
Lange nix, Kabel 1.
Richtig.
War nicht sogar Super RTL immer dabei?
Ah.
Nicht. Aber es gab doch mal so irgendeinen komischen Wechsel, keiner verstanden hat. Sat.1 Gold wahrscheinlich noch.
9 Live.
9 Live, das war der Wechsel, den keiner verstanden hat.
Genau. Hat auch Frederik Meissner nicht verstanden, als er in Ismaning im Studio stand ohne Publikum.
Was ist denn hier jetzt los?
Genau, und dann stimmt, dann gab es ja nochmal eine Neuauflage mit Jan Hahn. Gott hab ihn selig. Und zwar bei RTL Plus, was ja jetzt RTL ab ist.
Soll ich das mal alles gegenprüfen mit diesem Internet?
Machen Sie mal.
Glücksrad, oh, Wahnsinn. Bis man da auf die Wikipedia kommt, das dauert. Geschichte. Oh, wie süß. Oh Gott, Erfolgsformat bei Sat.1, die Glücksrad Gala 93.
Mit Angela Merkel damals noch als Promi-Kandidatin.
War sie schon Promi damals? Ja, doch.
Ja, ja.
Gerade so.
Bundes Umweltministerin in Niedersachsen?
Sie war auf jeden Fall mal Umweltministerin. Ja, ja. Erstmal egal. Kabel 1 ab 98.
Mit Tommy Orner.
Sonja Kraus. Über den Namen, den Part der Buchstabenfee. Das ist auch verrückt. Ja, ist auch schon ewig her. Mhm. 9 Live 2004 bis 2005. Ist aber auch nicht so lange. Neuauflage bei RTL Plus. Mhm. Habe ich das doch nicht so ganz falsch in Erinnerung?
Nur mit Jan Hahn, oder?
Jan Hahn, Buchstabenfee war Isabel Edvardsson.
Mhm. Jetzt müssen Sie noch mal ganz kurz prüfen, ja, weil.
Gerne.
Da soll jetzt auch gar nicht als Gag irgendwie sein. Klicken Sie bitte mal auf Jan Hahn. Ich glaube, dass er
verstorben ist,
leider. Ne?
Ja, sehr jung. Am 4. Mai letztes Jahr. Nee, vor 2 Jahren sogar schon.
Nicht da hier, was gerade
nee, 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 was das haben Sie gesagt. Das haben Sie richtig in Erinnerung. Ich habe es in dem Moment realisiert, als ich das Foto gesehen habe. Ja. Ich habe es vorher auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ist von uns gegangen schon. RTL Plus, wie gesagt, 2016 und dann RTL 2, Screenforce Days 2022.
Genau. Ja. Da wurde angekündigt, dass man das Glücksrad wieder macht mit Sonja Kraus und mit, wo wir auch alle dachten, was ist das, Thomas Hermanns. Also ganz komische Zusammenstellung.
Aber wir wissen ja beide, was das wird. Thomas Hermanns wird sehr enthusiastisch die Buchstaben umdrehen, aber nicht nur natürlich. Aber er wird, das lässt er sich doch nicht nehmen.
Naja, es lief ja schon. Also die haben ja
ich habe immer nicht geguckt. Für mich ist es immer noch eine Vorhersage.
Es war aber genau so. Wir hatten ja über die erste Folge sogar kurz geredet, dass auch die Rollen getauscht wurden. Ja. Ne? Gleichberechtigung.
Also kann sein, dass es jetzt natürlich unterbewusst eine Erinnerung war, aber ich kann es mir auch nur so vorstellen.
Ja. Lief allerdings für RTL 2 gar nicht so schlecht. 6,9% Marktanteil beim jungen Publikum. Das ist für RTL 2 Verhältnisse schon sehr solide. Und deshalb hat man sich auch gar nicht lange bitten lassen zu sagen, ja komm, 4 Folgen, was ist das? Mach 8. Ja, neue Staffel wird jetzt im Oktober produziert, nächstes Jahr ausgestrahlt. Wie gesagt, eine mit Thomas Hermanns hat man ja noch auf Halde, die man irgendwann zeigt. Aber Thomas Hermanns ist raus. Er hat gesagt, ciao Leute, ich hänge die Buchstaben an den Nagel. Es macht jetzt jemand anderes. Und diese Personalie ist durchaus überraschend, Herr Hammes. Und wir haben sie unterzeichnet. Also haben Sie es genau gelesen? Also, naja. Sonja Kraus bleibt und neben ihr wird jetzt moderieren Guido Kanz.
Guido Kanz. Warum nicht?
Ja.
Passt.
Ja. RTL 2 sagt, zwei Blondinen, sehr schön. Gut.
Ey, ganz ehrlich, es ist das Glücksrad immer noch. Ja, und Moderator muss ja auch zum Format passen.
Inzwischen sind wir halt wirklich bei, also gilt für alle Sender und alle Formate, inzwischen sind wir wirklich an dem Punkt, die langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich zurückerinnern, als wir noch physisch uns gegenüber saßen, in unsere Kiste gegriffen haben und Namen gezogen haben für Formate. Wer könnte das moderieren? Und da haben wir reingegriffen, wir waren irgendwie 50 Moderatorinnen aktueller Zeit, vergangener Zeit drin. Mhm. Also dann haben wir gezogen, zack, Björn Hergen Schimpf macht Wetten, dass, ne? So.
Karlchen allein.
Karlchen noch besser eigentlich. Karlchen macht Wetten, dass. So. Egal, manchmal die bessere Entscheidung. Aber
oft.
Inzwischen sind wir wirklich an dem Punkt, wo es einfach so.
Es ist auch alles schon passiert. Also, ich habe das Gefühl, ein paar von den Leuten haben dazugehört und waren so: Eigentlich geht ja alles.
Inzwischen geht wirklich alles. Ja. Also, die Schleusen sind lange geöffnet.
Und da ist nicht in meinen Augen, ist auch mitverantwortlich dafür, ist Thomas Gottschalk. Weil mittlerweile, hätten sie vor 10 Jahren gesagt, würde Thomas Gottschalk das Glücksrad moderieren, würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Und heute wäre ich so, warum nicht?
Why not?
Ja, und wenn es nur für 2 Gelegenheiten ist und dann errät jemand was Falsches, aber Gottschalk sagt aus Versehen, es stimmt, aber also nee, es stimmt halt nicht. Ach, wurscht, komm, gib ihm die Punkte, weiter geht's.
Ja. Würde mich auch, wenn RTL bekannt gibt, hey, in der Retrowelle schwelgend, Neuauflage Tutti Frutti mit Thomas Gottschalk. Würde ich auch sagen, ja. Okay.
Und, also. Ja, und Heiner Bremer sein. Einfach. Ja. Er und Heiner Bremer rocken das.
Heiner Bremer.
Grüße.
Lebt Heiner Bremer noch? Ich weiß
Oh mein Gott.
Ich weiß nur, dass Manfred Bleskin, die coolste Sau von NTV, er ist, glaube ich, verstorben. Und da bin ich mir nie sicher, Heiner Bremer.
Heiner Bremer lebt noch.
Ja, doch.
ist mittlerweile 82 Jahre alt. Mhm. Und ich nehme an, im Ruhestand liebste Grüße.
Absolut, ja. So, also Guido Kanz, ja, macht jetzt halt Glücksrad. Und er hat direkt noch einen Deal eingetütet. Zwei zum Preis von einem, allerdings anderer Sender. Er wird dann am 16. November auch noch, es ist gerade jetzt die Guido Kanz-Meldung, deshalb packe ich das
mit rein.
Kanz oder gar nicht. Mann-TV im WDR moderieren.
Nicht Mann, oh Mann, nein,
nicht Mann-TV. Auch das wird uns nicht wundern, wenn die Neuauflage nochmal um die Ecke kommen mit dem Pool, wo Männer reingeschubst werden. Es kann, alles das ist möglich.
Also Leute. Das war eine Sendung, das Branding hat so gut gestimmt, das war so faszinierend. Ich kann Ihnen ums Verrecken nicht mehr sagen, worum es genau ging. Ich muss es jedes Mal nachlesen. Aber ich habe die Bilder, ich habe die Musik, ich habe die Moderation, alles vor Augen.
Ja. Ganz dunkles verrückt. Studio, fast schon schwarzer Molton hinten, einfach nur im Hintergrund. So ein Becken im Studio und dann kam der Weißkopfadler Per August Kinski oder wie er hieß, ne? Per August Tinski? Kinski? Nee, Kinski war ein anderer. Per August Tinski hieß
er, glaube ich. Soll ich Mann und Mann für Sie nochmal googeln?
Machen Sie mal bitte. Wir wollen
nochmal ein bisschen Retro-Coup hier.
Richtig. Sat.1 spielt schon irgendwann in den 90ern und Frauen mussten, glaube ich, einfach dann immer irgendwelche Quizfragen beantworten oder Einschätzungsfragen und dann standen immer so 10 Männer am Beckenrand und dann durften die da reinschubsen. Ja, aber ich habe es auch nie verstanden als
Mann,
Kind.
Mann, oh Mann.
Genau.
War eine Frauenstimme allerdings.
Mann, oh Mann.
Danke. Bitte. Per Augustinski tatsächlich, ja. Nicht Kinski, sondern Augustinski. Ganz, ganz seltsamer Name, aber sehr schön. Mhm. Die Show wurde als Spielshow für Frauen bezeichnet. Studiopublikum war ausschließlich weiblich. 10 männliche Kandidaten, jeweils aus derselben Stadt. Das ist ja heute, das ist ja Tinder.
Junggesellenabschied, die Show, ne?
Traten in Spielen gegeneinander an, die ihre Männlichkeit belegen. das Format ist ziemlich aus der Zeit gefallen. Bei den Spielen waren so körperliche als auch geistige Fähigkeiten gefordert. Ja, machen Sie mal das Gurkenglas auf hier. Nach jeder Spielrunde wurden vom weiblichen Publikum eine je nach Spielrunde unterschiedliche Anzahl von Kandidaten ausgeschlossen, welche von den als Limited Girls bezeichneten Animateurinnen in ein Schwimmbad befördert wurden.
Geil.
Der Gewinner des Spiels hatte eine Auswahl aus 3 Preisen zu treffen und durfte sich zur Belohnung von den Limited Girls küssen lassen. Was ist denn
die das? Die Limited Girls. Ich sehe T-Shirts.
Das ist ja unfassbar. Ah. Es ist so lange her, dass ich mich um Anuman gekümmert habe, dass ich das Gefühl habe, ich habe noch nie von den Limited Girls gehört. Mein Kopf explodiert gleich. Haben wir ja schon wieder die T-Shirt-Idee, die Limited Chaos.
Mhm. Wird heute noch genauso funktionieren, die Show, sind wir uns einig. Und deshalb hat der WDR ja gesagt, man hat ja seit Ewigkeiten schon Frau-TV regelmäßig im Programm. Das wird ja auch immer von wechselnden Moderatorinnen dann moderiert, wo man auf Herausforderungen als Frau eingeht, ne? Was Job angeht, was Leben angeht, was Planung angeht, etc. etc. Verschiedene Lebensentwürfe werden da eben vorgestellt. Und irgendwann, ich glaube, seit steht es hier, 2015, hat man jetzt auch dann in regelmäßigen Abständen Mann-TV. Gleichberechtigung ist wichtig, denn auch Männer haben natürlich so ihre Sorgen, die sie mit sich rumtragen. Und das wird eben auch immer in Wechsel moderiert von verschiedenen Gastgebern. Es waren schon dabei Thorsten Sträter, Sven Plöger und Björn Freitag, der Koch. Finde ich einfach eine wilde Mischung, aber spricht natürlich so ein bisschen fürs Format, dass man da irgendwie jedem irgendwie so eine Fläche dann auch mitbieten kann. Und eine Sendung wird jetzt eben Guido Kanz moderieren. 16. November 22.15 im WDR.
Darf ich Ihnen noch 2 Fakten zu Mann und Mann sagen?
Ja, bitte. Alle Hörerinnen und Hörer haben auf Mann und Mann nochmal gewartet, dass wir das Kapitel der Sat.1-Geschichte nochmal auspacken.
Aber bitte. Also nehmen Sie folgenden Fakt und dann beantworten Sie mir die darauf folgende Frage. Die Sendung war in den 90er Jahren die weltweit erfolgreichste deutsche TV-Show. Nach dem Start in Deutschland wurde Mann und Mann im Laufe der Jahre in mehr als 20 Ländern produziert.
Man hatte ja nichts mehr.
Ja, das war nicht die Frage. Die Frage ist, wer hatte die Idee für Mann und Mann?
Oh, das wusste ich mal.
Nehmen Sie wirklich diesen Erfolg mit als Signal, wer es sein könnte?
Frank Elstner?
Ja.
Ja, ich habe es irgendwann mal in irgendeiner Talk-Doku über Frank Elstner, habe ich das mal aufgeschnappt und dachte mir auch so, okay, wow, krasser Fun-Fact, aber ja. Ich hätte es nicht mehr aus dem Stegreif jetzt gewusst, aber
mit, ja, mit der Frage. Ich meine, Frank Elstner hat immer schon so ein bisschen großvatermäßig gewirkt, aber da war beim Radio schon ein schlimmer Finger. Also von daher passt es. Passt
aber wissen Sie, was wiederum geil ist an Frank Elstner?
Alles.
Dass er hier jetzt auch da dann gesagt hat, aber ich bin nicht der richtige Moderator.
Auf dafür. Gar keinen Fall. Also das wusste. Also ja. Kann natürlich sein, dass irgendjemand gesagt hat, ey Frank, das willst du aber nicht selber moderieren und dann mit der Sekunde erst darüber nachgedacht hat. Aber,
das kann auch sein,
ja. Ich mag mich irren, aber Per Augustinski war doch auch Schauspieler in der Hauptsache, ja. Und der hat das auch
als Synchronsprecher auch, glaube ich.
Ja, Synchronsprecher, Hörspielsprecher und Hörbuchinterpret, sagt die wie immer geliebte Wikipedia und die Synchronstimme von Robin Williams.
Stimmt.
Und der hat das auch als eine Schauspielperformance runtergerockt. Der hat da eine Rolle gespielt. Ja.
Aber auch er war top besetzt, weil das hatte gar nicht dieses. Auch ob, klar, würde man heute nicht mehr so machen, aber das hatte nicht diesen schmierigen, komischen Touch, den es jetzt vielleicht so beim Runterlesen des Formats, wie man glauben könnte.
Das hatte mehr so eine, ich weiß nicht, als man von Hugh Hefner noch irgendwie was gehalten hat damals. Also so eine gentlemanmäßige, hallo, heute zwinker, zwinker, ein bisschen Erotik im Fernsehen, aber nur ein bisschen, wirklich. Also noch nicht die RTL 2 Ficky-Ficky-Phase.
Es war so angehaucht, es war so das Bessere, das Vernünftigere Tutti Frutti von Sat 1, so, ne? Wir müssen den Busen gar nicht zeigen, wir drehen es um, es geht hier um die Männer, die werden in den Pool geschubst, ein bisschen Spaßparty für Frauen, Junggesellenabschied trifft irgendwie nachts um 2 in irgendeiner Dorfdisco, spielen wir nochmal ein paar lustige Spiele. Irgendwie.
Ja, es war suggestiv. So. Es war mehr so, wenn die Kamera aus ist, dann könnte es schlimm werden. Aber jetzt alles cool.
Dann wird gefickt. So. Aber nicht on air, Freunde. Alles nur in der Fantasie. Alles nur in der Fantasie. Weil Frank Elstner hat es erfunden. Und da stand nichts von Beischlaf drin im Konzept, Leute. Das bringt mich tatsächlich wieder auf meine Ursprungsidee von vor 10 Jahren. Moment, der Satz geht noch weiter.
Ja, ich habe auch gedacht, Sie kommen damit aufs nächste Thema mit.
Nee. Dass man wirklich so eine Auskopplung macht als Special-Folge Retro-Coup, wo wir in einer Folge wirklich nur über so ein altes Format reden. Mhm. Aber wir lassen sie immer wieder hier mal einfließen, deshalb.
Also zu Mann und Mann können wir jetzt schon keine Folge mehr machen. Das ist alles gesagt. Aber es wären auch nur 15 Minuten. Also wir müssten schon uns 4-5 Formate quasi vornehmen, damit das eine abendfüllende Länge hat. Ich weiß, ihr hört euch das immer alle, also ihr zündet euch Kerzen an, lasst ein Bad ein und dann 90 Minuten mit dem Tauchsieder, damit das Wasser nicht kalt wird. Keine gute Idee, macht das bitte nicht. Tauchsieder nicht in die Badewanne.
Nee, wollte gerade sagen. Aber dann denkt ihr nochmal zurück, Mann, also jetzt in den Pool geschubst werden, ne? Deshalb geht ihr in die Badewanne nochmal fürs Gefühl. Wäre ich damals schon so alt gewesen und auf die Welt, um an Mann und Mann teilzunehmen? Ach, ich hätte es nicht gemacht. So. Also, hätten wir die Retro-Rubrik auch abgearbeitet für diese Folge, das ist doch toll. Mhm. Wir wollen ja auch unseren jungen Hörerinnen und Hörern, die einfach gar nichts mehr mit Fernsehen anfangen können, wollen wir auch sagen, wo es herkommt alles. Ne? Wenn ihr den nächsten Trimax-Stream oder Knossi-Stream guckt, wisst ihr, bei Mann und Mann hat es angefangen mit Frank Elstner.
Das stimmt so nicht ganz, aber gut.
Naja, grob. Oder den nächsten Hot-Tub-Stream auf Twitch öffnet, da wisst ihr, mit Mann und Mann hat es angefangen.
Frank Elstner, ihr schuldet
Frank Elstner hat es erfunden im Prinzip.
Twitch schuldet Frank Elstner einfach mehrere Millionen Euro.
3 Milliarden Dollar.
Ja.
Ach, schön. Was Guido Kanz alles so auslösen kann. So, wir kommen zum Deutschen Fernsehpreis, denn die Branche hat sich mal wieder selbst gefeiert, Hermes.
Oh Gott, ich bin nur über diesen unsäglichen Intro-Song gestolpert.
Ja, also das war halt wirklich auch wieder so, oh nee.
Deutsches Fernsehen.
Ja. Also als ob man Switch Reloaded guckt und es den wirklich gerade persifliert wird. Müssen wir nicht drüber reden. Intro-Song war leider Fremdschämen. Ich muss sagen, danach war es tatsächlich sehr unterhaltsam. Für so eine Gala, muss man ja immer sagen. Es zieht sich halt immer, hat irgendwie seine Längen. Aber gerade das Ende war nochmal schön, als Joko den Preis entgegennahm für The World Most Dangerous Show, heißt das so, ja, ne? Für Amazon Prime Video. Und sie ja auch nominiert waren für die 15 Minuten live, als sie den beiden Iranerinnen ihre Insta-Accounts auf Lebenszeit zur Verfügung gestellt haben. Und eine von ihnen war sogar da, die ist extra angereist nach Köln und hatte, weil man den Preis in der Kategorie nicht gewonnen hat, quasi keine Fläche, um zu sprechen. Und Joko hat es dann trotzdem genutzt, obwohl es anderes Format, andere Auszeichnung, andere Rubrik war, sie auf die Bühne zu rufen und hat ihr nochmal diesen Raum geboten, was mit Standing Ovations quittiert wurde. Das war echt ein richtig starker Moment, muss man sagen. Und danach wurde dann der Ehrenpreis an Bully verliehen und Tim Melzer hielt die erste Laudatio. Und man hat gemerkt, Tim Melzer saß dann so am Bühnenrand und es war halt gerade so diese natürlich auch etwas bedrückende Stimmung ob der Rede, ja, und alle waren irgendwie so ein bisschen angefasst. Und dann hat, muss man sagen, Tim Melzer souverän einfach das Buch, was ihm geschrieben wurde, links und rechts liegen gelassen, hat ganz offen gesagt, okay Leute, ich komme jetzt echt ein bisschen blöd vor, hier jetzt dumme Gags als Überleitung zu machen, deshalb, ich will diesen Moment nicht kaputt machen. Mhm. Ne? Und deshalb, ey Bully, es geht jetzt um dich. Also fand ich sehr souverän gelöst. Und die Hommage an Bully war sehr lang, muss man sagen. Also gefühlt hat das ein Reich Ranicki damals oder ein Rudi Carrell nicht so lang und episch bekommen, aber nur gefühlt. Also es war schon so 20 Minuten wirklich so über alle Bully-Epochen hinweg, von der Bully-Parade angefangen, über die Filme bis hin zu seinen ernsthafteren Kinofilmen, bis hin zu LOL. Also da war irgendwie alles dabei. Aber das Ende, das war sehr schön und Bully war sichtlich gerührt, stand dann am Ende da auch und hat nochmal eine flammende Dankesrede gehalten. Also ich fand es nicht so schlecht, muss ich sagen, bis aufs Intro. Ja, das kann man gut überspringen.
Aber das ist dieses typische Ding natürlich, dass man kriegt ja nur diese kleinen Aufreger von Peinlichkeit dann mit. Ja. Aber wenn das dann im Gesamtbild der einzige Moment war, wo man gesagt hat, dann finde ich es wieder so ein bisschen süß. Weil dann ist es einfach nur witzig. Und ich habe auch in dem Ausschnitt gesehen, wie Bully einfach doppelt ironisch mitgeklatscht hat bei der Nummer. So, ey, es ist komplett scheiße, aber es ist voll witzig. Nee,
das war glaube ich, Klaas. War
Klaas auch.
Ja.
Waren beide. Klaas, Klaas hat einfach voller Überzeugung so, ja.
Klaas hat den Fernsehgartenklatscher gemacht.
Genau, ne? Genau. Und auch Bully, dem hast du das Grinsen einfach angesehen. Es war sehr schön.
Jeder wusste, eben. Es ist peinlich.
Und eigentlich ist mir das am liebsten, weil wenn da alle so im Publikum so, ach du liebe Zeit, oder komplett ernst geguckt hätten, ey, es ist eine Quatschveranstaltung. Und das wissen die Anwesenden am besten. Wer sich da zu ernst nimmt, hat auch ein Problem.
Ja. Das ist richtig. Nee, also ich habe jetzt auch nicht alles gesehen, was ganz clever war, man hat quasi immer nach jeder Rubrik die Moderation gewechselt. Mhm. Ne? Also mal hat es Matthias Obtenhövel dann moderiert, mal Ralf Schmitz und so weiter. Fand ich gut. Ja. Ein guter Kompromiss. Und kommen wir aber ganz kurz zu den Kategorien, die uns natürlich immer am wichtigsten sind. Lagen wir richtig bei unserer Einschätzung? Letztes Mal lagen wir völlig daneben. Wer hat abgeräumt? Und erstmal habe ich jetzt hier beim Durchscrollen, Herr Hammes, müssen wir sagen, wir haben unseren oder unter unseren zumindest damaligen Hörern jetzt einen Fernsehpreisträger. Und zwar F. Böttger.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist der Einzige, der mir eingefallen ist.
F. Böttger, ausgezeichnet zusammen mit Rainer Nigrelli, Christoph Otto für King of Stonks bei Netflix von der BTF für bester Schnitt und Montage Fiction. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Mega. Grüße. Wahrscheinlich hörst du uns eh nicht mehr. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir sind trotzdem so ein bisschen stolz. Genauso wie ich immer ein bisschen stolz bin, wenn Johannes Fleur wieder irgendwo zu sehen ist.
Auch wir haben sie groß gemacht.
Ja, nee, aber trotz unseres Einflusses sind sie was geworden, so sehe ich es immer.
So muss man es, ja, genau. Wir haben keine schlechte Einflussnahme, können wir uns hier aufs Blatt schreiben.
So als Gegenbeweis für jeden, der sagt, Kuhhören hat mein Leben kaputt gemacht.
Ja. Ich habe gerade überlegt, ob es das Zitat war von Pietro Lombardi, aber das ging anders.
Nee, das ging völlig anders.
Ja. Kommen wir zur Kategorie beste Unterhaltungsshow. Da waren ja nominiert Giovanni Zarella Show, dann That's My Jam mit Bill und Tom Kaulitz und Wer stiehlt mir die Show? Jeder hat natürlich so ein bisschen damit gerechnet, naja, Wer stiehlt mir die Show wäre die Nummer sicher. Giovanni Zarella Show könnte sein, aber Preis ging an That's My Jam mit Bill und Tom Kaulitz. Hat sich die Jury wahrscheinlich auch gedacht. So. Aha. Beides gut, was nehmen wir? Oh, That's My Jam.
Ja.
Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. So, beste Comedy Late Night waren nominiert LOL, RTL Samstagnacht, das Wiedersehen und TV Total als Neuauflage. Und an TV Total ging tatsächlich auch der Preis in dieser Kategorie.
Jetzt muss ich persönlich, frage mich aber auch, wie LOL da nominiert sein kann. Gar nichts gegen das Format, aber das ist ja überhaupt keine Late Night. Also auch RTL Samstagnacht ja nicht wirklich.
Nee, deshalb hat ja TV Total, ja gut, noch am ehesten. Mhm. Aber deshalb hat man wahrscheinlich auch beste Comedy/Late-Night.
Ah, Comedy/Late-Night. Okay, das habe ich überhört.
Genau. Dann bestes Factual Entertainment. Da waren nominiert Besseresser, Legepackt aus. Dann der Roadtrip Amerika, drei Spitzenköche auf vier Rädern. Mhm. Und zum Schwarzwälder Hirsch mit Tim Melzer. Und auch das hat völlig verdient den Preis hier abgeräumt.
Sehr gut.
Beste Unterhaltung Reality. First Dates, ein Tisch für zwei war nominiert. Dschungelcamp. Erstmals in der Besetzung Sonja Zietlow und Jan Köppen. Mhm. Und der Kampf der Reality Stars. Und hier hat es Dschungelcamp gewonnen. Dann, ja, das war es eigentlich fast schon. Ne? Also zumindest die Kategorien, die wir hier immer abarbeiten. Ja. Wollen wir auch jetzt gar nicht hier zu sehr ins Detail gehen. Das waren so die wichtigsten. Wir haben kurz erzählt, wie es war. Punkt. Und wir müssen jetzt ein bisschen seriös werden, nachdem wir uns hier jetzt schon mit Männern, die in den Pool gestürzt wurden, beschäftigten. Mhm. Müssen wir jetzt wieder ein bisschen die seriöse Haltung hier an den Tag legen. Es geht um eine knallharte Polit-Talkshow im deutschen Fernsehen. Welche fällt Ihnen da ein?
Hart, aber fair.
Richtig, 100 Punkte. Und Hart, aber fair hat ja inzwischen einen neuen Moderator seit ein paar Monaten schon, nämlich Louis Klamroth, der das Zepter von Herrn Plasberg übernommen hat. Ich weiß nie, Plasberg oder Blasberg, das eine ist der Tele5 ehemalige Chef, das andere ist der Frank. Was machen wir?
Ich glaube, das da ist Plasberg, weil ich habe sehr lange Blasberg gesagt, so ein bisschen despektierlich, und dann habe ich festgestellt, das ist ja auch ein echter Name.
Das andere ist, glaube ich, Kai Blasberg, der ehemalige Tele5-Chef, und das andere ist Frank Plasberg, der ehemalige Hart, aber Fair-Moderator. Und der hat die Sendung auch bisher weiterhin im Hintergrund produziert mit seiner Produktionsfirma Ansager und Schnipselmann.
Ja, also schöner Name, muss man auch mal sagen.
Da gibt es gar nichts. Und jetzt ist auch offiziell geworden, es war bisher nur ein Gerücht, heißt, der WDR-Rundfunkrat hat es in einer 37-tägigen Sitzung verabschiedet, ne? Nachdem man sich da nochmal, nachdem man alle Köpfe zusammengesteckt hat und gesagt hat, können wir das machen? So, dass jetzt die Produktionsfirma von Hart aber fair wechselt, und zwar wird es künftig dann produziert von der Florida Factual.
Oha.
Was wiederum ein Zusammenschluss ist aus, also geht aus Florida Entertainment und der Zusammenlegung von Louis Klamroths ehemaliger Produktionsfirma, nämlich K2H zusammen. Also beide wurden zu Florida Factual. Mhm. Und man hat auch in der Vergangenheit da schon zusammengearbeitet, hat unter anderem Formate produziert, wie eben schon genanntes The World's Most Dangerous Show mit Joko für Prime Video, aber auch die ProSieben Politik Show, die es gab. Die Bundestagswahlshow für ProSieben, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, auch das. Also da hat man schon gewaltig Erfahrung und Expertise, die man da mitbringt, und man wird sehen. Also für mich stellt sich ja dann so als dummer Zuschauer immer die Frage, wird das für mich dann auch optisch an der Sendung was ändern? Wird man weiterhin in diesem Studio bleiben? Macht man da mal, wie wir es ja damals schon gesagt haben, ne? Macht man da einfach mal ein Rebranding und tut auch Louis Klamroth zum kleinen Gefallen, dass man nicht da immer einschaltet und denkt, was ist mit dem Plasberg los? Ja?
Warum sitzt der auf seinem Stuhl? Also ich glaube, die stehen alle, aber...
Genau, war genau das falsche Beispiel. Ja, die stehen nämlich alle. Aber, nee, zumindest Plasberg steht immer, glaube ich.
Ja, habe ich auch so eine Erinnerung gehabt, aber mir ging es mehr um das Goldlöckchen-Beispiel. Wir hatten mal im Bett geschlafen, dass es einfach nicht dazu passt irgendwie. Also bei SternTV hat es ja super funktioniert, weil, glaube ich, sehr viele Leute, die nicht mehr so gut sehen, gedacht haben, das könnte ja auch. Ja.
Genau,
ja. Weil die Frisur
der und Jauch so... Der Jauch wird nicht älter.
Die grobe Statur, das stimmt ja alles so ein bisschen. Da denke ich mir so, ja, das könnte auch sein Sohn sein, so nach dem Motto.
Ach ja. Yang Yao. Ja, aber und wenn man aber über Hart, aber fair als Neuauflage gesappt hat, dann hat man das im ersten Moment ja gar nicht wahrgenommen. Weiterhin dieses rote, aggressive Setting, ne? Der Hintergrund ist immer so rot-blau. Also, da habe ich von Anfang an gedacht, also wenn man doch auf einen neuen Moderator setzt, warum dann nicht zumindest optisch was anders machen? Dass die Sendung so heißt, ist ja etabliert. Ist
okay. Vor allen Dingen, weil es auch so eine leicht andere Ausrichtung bekommen hat, habe ich das Gefühl. Und nicht mehr so dieses, man nennt es im Englischen diesen Gacha-Journalismus, einfach nur Hauptsache, man kann denen zeigen, hier im Beitrag, dass sie Scheiße reden, in diesem einen Detail, dass es ein bisschen weniger das ist. Weil ich mochte das Format ja genau deswegen auch nicht, weil man dann Leute auch nicht hat ausreden lassen zum Teil. Wo ich denke, selbst bei denen, wo ich komplett auf der anderen politischen Seite stehe, dachte ich mir so, lass die Person noch mal ausreden. Du ballerst ihm jetzt irgendeinen Kontext um die Ohren, der gar nichts hiermit zu tun hat, einfach weil das Video vorbereitet ist. Mhm. Mach mal langsam einfach. Gleichzeitig finde ich es natürlich gut, dass mit Fakten irgendwie widersprochen werden kann in so einem Format. Mhm. Aber ich fand das immer... Es stand nicht im Vordergrund, da aufklärend zu wirken, sondern nur so, nee, sie reden scheiße, weil.
Zumindest am Ende oder jetzt am Ende mit Frank Plasberg nicht mehr. Weil man muss schon sagen, als das damals im WDR ja gestartet ist, bevor es dann ins Hauptprogramm gewechselt ist, da war das schon eine ganz, also das läuft ja schon ewig. Ich weiß es jetzt nicht, können Sie parallel mal irgendwie
Ja, ich hatte den Artikel sogar vorher schon offen.
Ich würde sagen, 97, 98.
Ist der Piers Ustinski immer noch offen, komisch.
Der hat es nicht moderiert.
nee, das wäre allerdings sehr witzig gewesen. Seit 2000, was schätzen Sie?
Ach so, ich habe schon 97 eingeloggt.
Aber 2001, also 4 Jahre daneben, ist da auch nicht mehr die große Nummer.
Aber auf jeden Fall eines der ersten Polit-Talk-Formate und auch eins, was dann so komplett aus dem Rahmen gefallen ist. Ne? Für die damalige Zeit, muss man einfach sagen. Weil Frank Plasberg im Prinzip das Nippelboard von TV Total in den Polit-Talk gebracht hat. Ne? Da ist jetzt so, wir haben hier noch einen Einspieler.
Und auch wesentlich aggressiver im weitesten Sinne.
Ja.
Während ja doch die anderen Runden wirklich eher moderiert werden. Weil ich habe mir das immer vor wie so ein Attackhund. Ja, so, genau.
Der Wadenbeißer.
Ja, ne? Genau. Der Wadenbeißer des TikToks. Schön.
Ja, aber das war schon eine ganz andere Art, was man so in Deutschland gar nicht so kannte. Also wirklich schon sehr aggressiv, ne? Auch ein bisschen in die Ecke drängend und nicht so auf, ja, wir gehen hier alle mit einem guten Gefühl raus und wir haben uns alle lieb. Also am Ende doch immer irgendwie, weil clever, muss man sagen, von Frank Plasberg, cleverer Schachzug. Ganz am Ende hat er ja immer so diese privaten Fragen noch gestellt. Sondern hat immer so, wir gehen jetzt noch einmal, wir haben noch 30 Sekunden, noch einmal die Reihe um. Und ich frage jetzt mal, Herr Hammes, wo würden Sie gerne nächstes Jahr in Urlaub fahren? Weißt du, das war so ein schöner Rausschmeißer, wo alle sagen, ach gut, die gehen jetzt doch nochmal ein Bierchen trinken. Mhm. Alles halb so wild. War ein guter Kniff inhaltlich, muss man sagen. Also hat natürlich immer irgendwie schon zum Thema gepasst, aber es war nochmal was Lockeres.
Ich möchte mal ganz kurz die Historie von Hart aber fair anhand der Auszeichnungen kurz abklopfen, sagen wir so, weil ich möchte es nicht investigativ beleuchten, sondern nur kurz vorlesen. 2003 Deutscher Fernsehpreis, 2005 Hans-Joachim Friedrichspreis für Fernsehjournalismus, 2005
ehemaliger Tagesthemenmoderator, glaube ich, ne?
Das kann sein, das weiß ich auswendig nicht. 2005 Adolf-Grimme-Preis, Information und Kultur. Auch 2005 Ernst-Schneider-IHK-Medienpreis für die Sendung Firma saniert, Mitarbeiter ruiniert. Ach, so schön,
das
sauberer
waren schöne Themen.
Auch schöner Reim einfach. 2006 Bayerischer Fernsehpreis an Frank Plasberg für seine Moderation. Ja, ist auch der Bayerische Fernsehpreis.
Da hat man schon gemerkt, in der Reihe ab 2004, da wusste man schon nicht mehr, welche Preise haben wir denn noch.
Ja, ja. 2019, Katersprung in die Gegenwart fast, die Goldene Kartoffel für ihre Sendungsinhalte. Wenn wir jetzt nicht wissen, was die Deutschen...
Von Quotenmeter, ne?
Nee,
ist Tasse. Ah, ja.
Nee, die Goldene Kartoffel ist ein Negativpreis.
Klingt so.
Von den neuen deutschen Medienmachern vergeben. Und ich lese auch hier weiterhin aus der Wikipedia vor, wir machen es uns da einfach. Die neuen deutschen Medienmacher vergeben seit 2018 den von ihnen geschaffenen Negativpreis Goldene Kartoffel für besonders einseitige oder missratene Berichterstattung über Aspekte der Einwanderungsgesellschaft. Nach Aussage der Geschäftsführung wurde die Kartoffel als Namensgeber für den Preis gewählt, da sie für besonders unterirdische Berichterstattung passe. Zum anderen habe die aus Südamerika stammende Kartoffel ebenfalls eine Einwanderungsgeschichte.
Gut.
Und damit steht Hart aber fair... tatsächlich 2019 hat Hart aber fair den anscheinend nicht alleine gewonnen, sondern zusammen mit Maischberger, Anne Will und Maybrit Illner an alle öffentlich-rechtlichen Talkshows fast.
Gut, dann kann ich sie schon nicht mehr ernst nehmen, diese Negativauszeichnung.
Sind wir
hier?
Wenn
man da mit der Gießkanne drüber geht, weiß ich nicht.
Auch sehr schön. Maybrit Illner wies den Preis zurück, die Redaktion von Hart aber fair nahm ihn an.
Das kennen wir noch von der Kuh des Jahres.
Finde ich sehr gut. Hat unter anderem auch gewonnen Julian Reichel 2018, Spiegel TV und 2021 Bürgerliche Medien. Sind das dann alle? Ah, alle, die die Identitätspolitik gemacht haben. Ich finde nur die Goldene Kartoffel gerade irre spannend. Das tut mir sehr leid.
Ich merke das schon, ja.
Also ich finde es schön, dass es den Preis gibt.
Vielleicht engagiert man sie nochmal für die Verleihung.
Oh. Ich weiß nicht, ob man mich als Kartoffel da einladen sollte, wenn ich ehrlich bin. Also ich identifiziere mich ja sehr stark mit Kartoffeltum. Ja, man
wird ein Zeichen auch setzen irgendwo.
Ja, das ist richtig. Ein sehr blasses Zeichen.
Gut, also Hart aber fair demnächst ab 2024 unter der Flagge von Florida Factual. Und wir sind gespannt,
Florida Factual,
die Produktion dann aussehen wird.
Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Nee, das ist ja unsere ironische
Art, die man hat. Ich habe es nicht ironisch gesagt. Sie verfallen bei toi, toi, toi sofort in die Ironie.
Stimmt. Wir sind heute so retro angehaucht in dieser Folge. Das bleibt nicht aus, wenn man an die 40 Jahre alt ist oder drüber. Dann verfällt man schnell in die Retrospektive, weil alles, man hat schon viel mitgemacht, man hat schon viel gesehen. Sendungen kommen, Sendungen gehen, ganze Sender.
Und ja, das haben wir schon hier geboren und verabschiedet. Man erinnert sich an die alten Sachen halt doch besser als an die neuen.
Man will sich an die neuen auch oftmals gar nicht erinnern. So, genau. So, Herr Hammes. Das war das Stichwort. Wir haben schon über so viele Sender hier geredet, die plötzlich irgendwie, ich hatte so das Gefühl, als wir anfingen, so 2009, 2010, war so eine Phase, wo Deutschland überschüttet wurde mit Spartensendern von Glitz, von TNT-Serie, war glaube ich das gleiche.
Ja, ja.
Sat1 Gold ist gestartet irgendwie, Pro7 Max und ein Sender, der ist 2016 gestartet und 2020 hat man gesagt, wir müssen den Stecker ziehen. Damals war die Begründung aufgrund der wirtschaftlichen Situation nach den Corona-Lockdowns. Können wir das nicht mehr finanzieren? Es geht nämlich, jetzt klärt sich der Versprecher auf, um den Bollywood-Sender C1.
Was?
Z-E-E. One. Hatte ein Logo
Z-E-E.
Hatte ein Logo wie das ZDF. Also es war dieses runde, pinkfarbene ZEE und dahinter stand One. Und die haben nur Bollywood-Streifen ausgestrahlt.
Stimmt.
Gab es, glaube ich, über Astra Digital und auch auf Magenta TV und so weiter war es eingespeist. Hatte 2020 einen Monatsmarktanteil von, schätzen Sie mal?
Null.
Ja.
Komma.
Ja.
Null.
Richtig, 0,0% Marktanteil. Und da fragt man sich, woran hat es gelegen? Also warum wollte da niemand werben? Und ich sag mal so, alles kommt wieder. C1 ist zurück in POC-Form. Also nur anders.
Okay.
C1, gleiches Logo, gleicher Inhalt, nachdem man vor 3 Jahren gesagt hat, ist ein bisschen schwierig mit Finanzierung, kommt man jetzt zurück und zwar als Fast Channel auf dem Streaming-Angebot Samsung TV Plus. What the fuck?
Ja, gut.
Also
den Deal kann ich abgesehen von den Inhalten sehr gut verstehen, weil man dann wahrscheinlich vorprogrammiert ist bei jedem neuen Samsung TV und von denen vielleicht auch ein bisschen Kohle bekommt.
Aber also ich habe noch nie von der Plattform Samsung TV Plus gehört. Das klingt ja auch, als ob ich da zumindest ein Abo irgendwie brauche. Also Plus ist für mich immer, ich muss bezahlen.
Finden wir raus.
Obwohl, nehmen wir mal, hier steht kostenlos. Kostenloser TV-Streaming-Dienst, Samsung TV Plus. Okay, alles klar. Das heißt, wenn ich ein Samsung Smart TV habe, habe ich irgendwo eine Karre Samsung TV Plus. Und dort gibt es dann, wie bei Prime Video, wie bei Netflix hat das, oder? Hat Netflix Fast Channels? Weiß es gar nicht. Aber bei Join gibt es auch, wo man dann einen monothematischen Kanal hat, fast linear, wo ein Programm aufbereitet ist. Ne? Aber man kann jederzeit sagen, ich schalte jetzt hier diese Sendung ein. Dann beginnt die aber von neu. Ich kann auch pausieren, kann auch dann in die Mediathek springen, es mir da irgendwann später angucken und so weiter. Und aber ich frage mich doch, also Bollywood ist ja jetzt schon sehr, sehr Nische. Ne? Also ich würde es verstehen, wenn C1 als Anbieter sagen würde, wir stellen dort unser Portfolio zur Verfügung an den Filmen, die wir irgendwann mal eingekauft haben und die Rechte haben, dass wer Bollywood mag, kann sich dann halt in den Bereich C1 klicken, genauso wie bei Prime Video gibt es ja auch verschiedene Channels und da bietet man das unter dem Namen an. Aber was ja schon dann im Linearen in der Verbreitung offensichtlich niemand sehen wollte, warum dann jetzt nochmal auf einer noch nischigeren Plattform über die Samsung Smart TVs? Also verstehe ich alles nicht, um ehrlich zu sein. Aber
läuft dann exklusiv da?
Naja, aber was bringt mir Exklusivität, wenn es vorher schon keiner sehen wollte? Dann mache ich es exklusiv für gar keinen.
Ja, logisch. Ich glaube, dass Samsung, also wie ich hier lese, gibt es 100, über 100 Sender da drin. Und wenn Samsung werben kann mit, ich gucke jetzt mal auf die Samsung-Seite, ob sie das vielleicht sogar tun, mit irgendwie 30 exklusiven Sendern, dann kann ruhig einer Bollywood sein.
Ja, für Samsung verstehe ich den Deal ja auch.
Ja,
aber für C1 verstehe ich den Deal nicht.
Ja, wie gesagt, wenn man von Samsung da Geld bekommen könnte, und das denke ich bei Exklusivität schon, dann refinanziert sich das ja vielleicht. Ist halt die Frage. Also die werden schon wissen, wie viel ihre Lizenzen nach Bollywood gekostet haben und werden sich das schon ausgerechnet haben.
Ja, irgendjemand wird irgendwas ausgerechnet haben, das stimmt. Das können wir, glaube ich, festhalten. Also hoffe ich für alle Beteiligten.
Das sind die investigativen Beiträge, für die ihr hier zuhört. Ja.
Hart, aber fair. Aber gut. Ey, ich wollte es nur, wir müssen es gar nicht ins Detail gehen, ich wollte es einfach hier nochmal aufgreifen, weil es passiert ja auch nicht alle Tage, dass wir dann Sender, dass die wieder plötzlich wieder da sind. Also ich frage mich, wann kommt Tim?
Ja? Ich scroll jetzt einfach mal über die Sendungsangebote auch. Also Euronews, CNN, CNN Fast, das ist wahrscheinlich das gleiche Programm, Schnellvorlauf.
Die doppelte Geschwindigkeit.
Ja, genau. TV Fokus, Spiegel TV. MTV Catfish, MTV Pluto, Teen Mom, das sind alles nur Sendungen, das sind auch keine Sender. Kann mir ja keiner vorstellen, dass jetzt 24 Stunden MTV Doch. Teen Mom am Stück läuft. Doch.
Es gibt auch Fast TV Channels, also es gibt zum Beispiel bei Joyn auch den Joko und Klaas Fast TV Channel,
ja, weil da
nur Joko und Klaas Formate.
Ist ja genug Material mittlerweile, bis man da was zweimal gesehen hat, vergehen ja Jahre.
Ja, aber das ist ja das Prinzip von Fast Channels, dass ich auch monothematisch sagen kann, hier geht's, es gibt ein K11. K11 Fast Channel.
Ja, aber da verstehe ich sowas hier wie Bergblick. Ja, Bergblick 3. Da laufen wahrscheinlich den ganzen Tag nur so Bergaufnahmen mit dem Helikopter oder so gedreht oder mit der Drohne. Und das ist sau beruhigend. Das kann man im Hintergrund laufen lassen. Das verstehe ich alles.
Ich google mal kurz
Teletubbies
hier, ob es so eine Plattform gibt, wo sowas als Bildschirm schon auch in 10-Stunden-Loop angeboten
wird. Das Kinderprogramm ist mega smart von denen. Naruto, Yu-Gi-Oh!, Teletubbies, SpongeBob. Das einfach 24 Stunden, das ist natürlich hier. Ja. Aber geil finde ich die Rubrik Lifestyle. Das erste Ding ist Lagerfeuer. Das ist mein Lifestyle, Lagerfeuer. Fashion TV, Cooking, Food, Love the Planet, wo, Just Fishing, okay.
Wo Mann oh Mann Fast Channel.
Aber wie gesagt, in diesem übertrieben großen Angebot ergibt es für mich total Sinn, da irgendwo einen Bollywood-Kanal zu haben.
Bestehende Marken, ja, aber ich finde es nur so erstaunlich, dass eine Marke, die eigentlich schon vor 3 Jahren gesagt hat, ja, ciao, wir sind mal raus.
Es wird eine Fangemeinde geben, die sagen, ey, endlich wieder ein 24-Stunden-Bollywood-Kanal.
Die nicht messbare Fangemeinde.
Wir sind die 0,0%.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Nun gut.
Machen wir weiter.
Ja, im Übrigen haben sie gerade unfreiwillig eigentlich den besten Slogan für Samsung TV Plus einfach mal so fallen lassen.
Wir sind die 0,0%?
Nee. Mega smart.
Ja.
Ja.
Mega smart. Wegen TV. Das TV dann so hauchen. TV.
Mann, oh Mann.
TV. Das mein 24 Stunden Mann, oh Mann Kanal. Hey. Ja.
Ich wäre dabei. Hermes, auch hier ein kleines Follow-up zu unserer Viva-Dokumentation, die andere Leute drehen, die bald bei ARD Kultur zu sehen sein wird. Letzte Woche, in der letzten Folge haben wir darüber geredet. Hört da gerne nochmal rein, falls ihr es verpasst habt. Es gibt jetzt ein paar mehr Details, nämlich den offiziellen Titel. Der heißt nämlich Die Viva-Story. Zu geil für diese Welt? Weil das der erste Clip war, ne?
Du bist so geil für diese Fantastischen Vier. Ja, tatsächlich sogar für ein deutsches Musikvideo aus der Zeit richtig gut.
Ja, damals wurde ja noch richtig Idee und Geld in Musikvideos gesteckt.
Ja, wichtig war auch das Wort Deutsch in dem Zusammenhang. Und die Fanta 4 waren da ja gerade groß, muss man ja dazu sagen. Und klar, da ist schon Geld geflossen, aber das erste Video zu Dida war halt schon eher günstig,
sagen wir mal. Ja, das stimmt. Aber man hat sich sehr bemüht, dann auch auf diesen Sendern damit natürlich stattzufinden.
Klar. Ja.
Also die Doku, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, eine dreiteilige Doku wird es sogar.
Oh.
Und während wir ja letztes Mal schon erwähnt haben, dass Colleen Ulmen-Fernandes Teil sein wird, gibt es jetzt weitere Namen, nämlich einmal Markus Kafka, natürlich, der darf beim Thema Musikfernsehen in Deutschland nicht fehlen. Und auch Ehrenkuh Nils Bokelberg ist auch mit am Start.
Grüße.
Also die führen jeweils als Hosts dann durch eine Folge, erzählen ein paar Anekdoten. Es gibt Interviews, wie wir schon das letzte Mal gesagt haben, mit Oliver Pocher, Mole Adebisi, Alexandra Bechtel, Gülcan Kams, Matthias Obtenhövel. Dann lässt man natürlich auch Musikerinnen und Musiker zu Wort kommen, die eben durch Viva groß geworden sind. Smudo unter anderem, Kim Frank von Echt, H.P. Baxter, Jasmin Wagner und auch Dieter Gorni als damaliger Programmchef und Gründer wird dort zu Wort kommen. Ich gucke mir das an. Das ist genau mein Ding. Produziert im Übrigen von, haben wir auch gesagt, Florida Faction. Da haben wir sie wieder. So. Herr Hammes, das war's. Und ich würde jetzt ganz elegant überleiten ins Feedback. Denn da haben wir ein bisschen, wurde uns da auf die Finger geklopft, als wir über die Viva-Doku geredet haben, weil wir einen Namen vergessen haben, der sehr wichtig ist.
Da muss ich kurz, ich habe den Kommentarbereich noch gar nicht offen. Aber wollen Sie den Jingle erstmal haben?
Ja, natürlich. Ohne kann ich nicht.
Er will den Jingle, er kriegt ihn.
Weidengeflüster.
Der Lümmel drückt den Jingle. Also, Kommentare zur letzten Folge 443. Es ging unter anderem um das Schläferz aus. Da gibt es noch kein Update, also noch hat sich kein Sender, wie bei so einer Auktion, wer bietet mehr, noch hat sich kein Sender irgendwie offiziell geäußert. Und unbesagte Viva-Doku. Und wir haben eine Sache wieder losgetreten mit so einem wahrscheinlich völlig dummen, unbedachten
Halbsatz von uns.
Ja, die Kanalbelegung ist es immer ein Thema. Auch bei Twitter kommt ja alle zwei Jahre so ein Ding. Wie habt ihr eure Kanäle damals belegt?
Ja, das sind dann irgendwann diese Clickbait-Sachen, vor allen Dingen auf Facebook-Boomer-Seiten so. Erinnert ihr euch noch an dieses TV-Intro? Ja, halt die Fresse. Also alle Sympathie für Leute, denen das Herz aufgeht bei dem Intro. Aber das ist dann ein Zentimeter weg von die dümmste Erfindung der Welt, das Dings an der Cola-Flasche. Sei doch einfach still, jetzt geht der Cola-Deckel von der Flasche halt nicht mehr ab.
Und das ist aber echt das Dümmste.
Ach, komm, also es ist ohne doch wirklich scheißegal.
Nee.
Doch, es ist völlig scheißegal.
Ich hab sehr klare Meinung dazu.
Ja, klar.
Absolut schlimm bei To-Go-Flaschen, so 02, 033, gar nicht. Wo ich es noch verstehe und nachvollziehen kann, wo ich es sogar sehr, also sehr sinnvoll erachte, ist bei den großen 1,5-Liter-Bomben. Da ist das Ding jetzt inzwischen auch dran, wo ich sage, okay, verlegt man immer irgendwo, wenn man sich am Kühlschrank was einschenkt. Alles gut, da verstehe ich es.
Dann ist es
Kauf, weil da trinke ich nicht
drauf. Ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht einmal einen Cola-Flaschendeckel verlegt. Es ist mir völlig rotz, egal, ob der Deckel da dran ist oder nicht. Als ich klein war, konnte man, das habe ich Ihnen privat schon erzählt, als ob es so wichtig wäre, bei den Getränkedosen. Ich war noch dabei, als man das umgestellt hat, darauf, dass der Verschluss an der Dose dran bleibt. Das war nämlich früher auch nicht so. Die hat man früher einfach abgerissen und weggeschmissen. Stellt euch alle mal nicht so an. Ist einfach nur ein Stück Plastik mehr.
Also, wenn ihr anderer Meinung seid, unterschreibt meine Petition, die morgen startet. Links gibt's auf Blue Sky.
Ja.
So, Markus hat auf jeden Fall den Anfang gemacht, was die Programmbelegung angeht.
Ja, Markus schreibt, Moin, zu der Programmbelegung bei mir in der Familie war auf der 4 immer Sat.1, RTL 2 auf der 5, RTL auf der 6 und dann kam Pro7. Die 8 gehört Vox und auf 9 war immer eins der anderen dritten Programme, was wir damals im Kabel hatten. Bei meinen Großeltern, der Bayerische Rundfunk und zu Hause bei mir N3. Da gucken wir gerade auf der 4 Sat.1. Ja, dann wissen wir schon mal, dass es nicht im Saarland war. Oder zumindest nirgendwo, wo man auf der Dachantenne RTL empfangen konnte. 2 auf der 5, RTL auf der 6. Also für mich ungewöhnlich, aber schön, dass 1, 2 und 3 gar nicht erst erwähnt werden.
Geil finde ich auch direkt die Reaktion von Sternburg, RTL 2 auf der 5 und RTL auf der 6. Freak.
Was sehr gut. Das können dann eure Tinder-Profile schreiben. Ey, wir sind nicht kompatibel, ne? Das ist so, als würde ich VW fahren und du Opel. Ja. Naja, Markus schreibt weiter, heute habe ich es anders geordnet, weil ich auf Sat.1 RTL Pro7 kaum was und auf RTL 2 gar nichts gucke, anders angeordnet. Aber Sat.1 endet auch immer noch auf der 4, RTL auf der 6, Pro7 auf der 7 und Tele5 auf der 5. Zu Jamba, damals in der Schule hat eine Mitschülerin in der 8. oder 9. Klasse mal in einem Monat über 200 Mark an Jamba oder das ähnliche
sind ja 2000 Dienste. 2000 Euro.
Ja, ungefähr. Ausgegeben und um irgendwelche Hintergründe und Love-Tests zu machen. Daran muss ich beim Hören der Ausgabe denken. Grüße, Markus. Grüße an dich, Markus. 200 Mark für Hintergründe und Love-Tests. Also für einen Zufallsgenerator am Ende des Tages. Krasse Scheiße. Tja.
Da ging unsere Rente hin damals. Ne? Sternburg hat auch noch kommentiert, was ich jetzt gar nicht ausführlich vorlesen will, weil ich habe es nicht gesehen. Er hat uns einen Clip verlinkt zur Show Lass dich überwachen mit Jan Böhmermann und hat dort ein quasi Mini-Coup der Woche umschrieben. Und zwar geht einfach um einen jungen Mann, der wohl sehr schlagfertig war vor der Kamera. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, deshalb könnt ihr euch gerne angucken und dann
gibt
der Kommentar vielleicht auch etwas mehr Sinn.
Das ergibt Sinn. Dein Schiller schreibt nochmal als Antwort von Sternburg, Moin auf die Kuhweide.
Hat damit nichts zu tun.
Ja, war wahrscheinlich verklickt, das passiert öfter. Mal ein kleiner Schwank aus der Kindheit in der Anspielung auf die SAT-TV-TM3-Kollaboration. Jetzt bin ich gespannt. Ähnliches gab es in Hamburg.
Beim ich wusste, das ist ein Thema. Ich wusste es.
Ja, Regionen gibt's überall. Gab es in Hamburg beim Regionalsender Hamburg 1. Als dieser neu startete, wurde hier Super RTL-Programm mit dem Logo von Hamburg 1 gesendet. Dieses war erstaunlich groß, sodass das Super RTL-Logo gut überdecken konnte. Das ist Zufall wahrscheinlich. Ja. Hatte der Programmverantwortliche von HH1 geschlafen, kam es auch mal dazu, dass man kurzfristig die Werbung oder Trailer von Super RTL sehen konnte. Achso, HH1, so hieß der Sender. Okay. Bei Hamburg 1.
Hamburg
1. Ja, Fernsehstadt Hamburg. Okay,
genau. Gibt Sinn. Ja, das war tatsächlich genau dasselbe Prinzip. Vielleicht hatte man sich da auch die Inspiration hergeholt, weil Hamburg 1 auf jeden Fall etwas älter war als SAT-TV, als es gestartet ist. Und das war auch immer ein Ärgernis, wenn ich privat, bevor ich dort dann meine Ausbildung gemacht habe, da mal reingesetzt habe und habe dann immer schon gesehen, dass die Leute, die in der Senderabwicklung dann standen, ja wirklich genau das abpassen mussten. Wann ist der Werbespot zu Ende und wann gehe ich quasi live rein mit unseren Trailern, die Trailer von TM3 überdecken. Und so war es bei Hamburg 1 dann wahrscheinlich auch. Und da kam es dann immer dazu, dass natürlich dann so die ersten 3 Sekunden von diesem Trailer von TM3 liefen und dann knallhart, zack, der Trailer von SAT.TV anfing. Und es halt auch am Ende zeitlich, man hatte ja die genauen Zeiten bekommen, wie lang sind die Blöcke etc., gab es dann immer so ein Standbild von der Station-ID. Ja, wenn dann die Trailer doch irgendwann mal getauscht waren und der dann 15 Sekunden länger war, gab es dann halt manchmal auch so, wenn man es verpasst hat, eine Minute einfach Standbild, bevor dann irgendwie der Film weiterging bei TM3 und umgekehrt. Also das war wirklich so, ja, ich musste es dann irgendwann auch selbst machen und habe das immer versucht. Ich wusste irgendwann tatsächlich, also wirklich sehr nerdig jetzt, ich wusste irgendwann, wann alle Werbespots, die bei TM3 liefen, wie die enden. Und es waren nicht viele. Aber es war meistens immer irgendwie die Sonnenbrille Mojave, diese Teleshopping-Werbung für diese Alter, Sonnenbrille mit diesem mit dieser Spiegelverblendung für 49 Mark.
Gefühlt auch ein Infomercial, der irgendwie 4 Stunden am Stück lief.
Gab es auch, aber es gab ja dann auch immer diese runtergekürzten 60-Sekunden-Version für die normalen Werbeblöcke. Und dann gab es immer so eine Versicherung Curatel, www.curatel.de. Und da musste ich, das ist mein Einsatz, da ist die Werbung zu Ende. Irgendwann wusste man das tatsächlich und hatte das drin, wenn man gut war. Ne? Also nur die Besten an der Senderabwicklung konnten die sanften Übergänge herstellen, klar. Ja, ey, es erklärt so viel, warum ich so bin. Ne?
Ja, das ist wohl wahr. Das ist wirklich Grüße an die alte SAT-TV-Regie. Hören ja alle immer zu, sind vertraglich verpflichtet.
Bestimmt.
So. Dein Schiller schreibt noch weiter. So kam man als Hamburger in den Genuss, neben regionalem Content auch Kinderprogramm, Alles Nichts Oder, Peter Steines Theaterstadel etc. ja. zu sehen, sogar über Antenne. Ansonsten war Super RTL lange Zeit nicht in Hamburg zu empfangen. Viele Grüße und vielen Dank für den immer unterhaltsamen Podcast. Danke, danke. Grüße aus Franken, das Gebiet mit der höchsten Brauereidichte.
Er heißt übrigens Deich.
Schiller. Deichiller, nicht Dein Schiller. Warum lese ich immer Dein Schiller?
Deich.
Ach, Deich. Oh, ich muss vielleicht doch zum Optiker gehen. Deichchiller, natürlich zu Recht. Ja. Ah, ja, ja. Franken, gar nicht so weit weg von uns dann.
Richtig.
Ist ja Bayern. Oh, da hat jemand einen Stein in mein Fenster geworfen. Naja, so ist es. Was haben wir hier? Girgir Banks. Das habe ich richtig gelesen, ne?
Oder? Ja, Next doch, lese ich auch so.
Gut.
Ganz ehrlich, ein Wortspiel, wo ich mir unsicher bin, ob wir es schon hatten in 444 Folgen.
Ja.
Grüße.
Das nächste hatten wir auf keinen Fall schon.
Schöne Laktoseproduktion mal wieder. Nicht schlecht, direkt ein Double Feature hier rausgehauen an Wortspielen. Programmbelegung ist ein Thema. Sollen ja, wir da ein Special mal drüber machen? Früher war Pro7 auf der 5.
Was läuft da denn falsch, Leute? Was macht das denn?
Unmöglich. RTL auf der 4, ja. Korrekt. Das ist die einzig wahre Programmierung für RTL. Später dann Kika auf der 17.
Wenn man weiß, dass Kika auf der 17 ist, stellt sich die Frage, warum ist Kika auf der 17?
Ja. Warum ist es einem so wichtig, wenn man Kika oft einschaltet, dass das dann auf der 17 geht? Zwischen 5 und 17 Uhr waren die Dritten, die nicht, zwischen der 5 und der 17 waren die dritten Programme, die nicht HR hießen. Sehr gut. Aha. Arte und Dreisat auch noch irgendwo.
Das ist die Nummer, die es bei vielen hat, ja.
Ja, bei mir auch. Ich bin in den 90ern mit Kabelanschluss aufgewachsen. So, und jetzt kommt die große Kritik, völlig zu Recht natürlich, zu unserer Ausführung über die Viva-Doku. Ja, ja. Ich bitte Sie mir zu erklären, wie man über Viva als Talentschmiede reden kann, ohne Stefan Raab zu erwähnen. Er ist zwar nicht mehr aktiv und sichtbar, hat aber die Showlandschaft sehr nachhaltig geprägt.
Ja,
also hier nochmal Stichworte.
Wir müssen das Führungszeugnis, was Girgir Banks da noch dazu geschrieben hat, jetzt nicht nur anführen. Wir wissen alle, was Raab gemacht hat. Ja. Wir haben ihn einfach vergessen, glaube ich. Also das ist nicht, das ist unserer nicht vorhandenen Vorbereitung natürlich zu Schulden gekommen. Aber in dem Moment habe ich nicht an Stefan Raab gedacht, weil Stefan Raab für mich die erste Person war, die kein Musikfernsehen auf Viva gemacht hat. Der hat ja eigentlich immer so eine Art Late-Night-Show gemacht, auch schon mit Vivasion und wie hieß das andere Format, was er noch hatte, mit den ganzen Gästen? War bei Viva, glaube ich, war das. Wo sie auf diesen Kirmestierchen gesessen haben.
Das war auch Vivasion, oder?
Nee, ich glaube nicht. Oder verwechsel ich gerade seinen Titel, weil war gar nicht Vivasion. Ich gucke jetzt in seinen Wikipedia-Beitrag.
Es gab aber auch Vivasion Plus.
Ja, deswegen gucke ich jetzt in seine Wikipedia, weil man dann doch ein bisschen durcheinander kommt. Die ersten Jahre im Unterhaltungsgeschäft, schön überschrieben. Erstellte Jingles für das ARD Morgenmagazin, bla bla bla. Das ist alles nicht so wichtig hier. Vivasion, doch, so hieß seine Sendung. Monatlich die Sendung Mal gucken.
Das war das mit den Tierchen.
Das war das
mit den Tierchen. Als Arabella vom Nilpferd gestürzt.
Das war der legendäre Clip, das stimmt. Ja, hier ist auch Talkgäste Toni Polster, Thomas Anders, Costa Cordalis, Musikgäste Scooter und Fury in the Slaughterhouse. Ey, es war eine verrückte Zeit. Nichts passt zusammen. Hier, auch Folge 2, Wolfgang Lipperteller von Sinn, Lucy von Org. Musikgäste, Scatman John, Lucy Electric, Captain Hollywood Project, Jürgen Drews und Bürger Lars Dietrich. Ey, es ist verrückt.
In einer Folge?
Ja, in einer Folge.
What the fuck, was?
Das ist unglaublich.
Da wird man ja heute eine Woche Programm mitmachen.
Ja, und es ist halt, die Gäste sind halt immer so eine wilde Mischung gewesen aus, könnt jetzt auch im dritten Programm zu Gast sein und könnt aber jetzt auch bei RTL 2 zu Gast sein.
Genau.
Ja, hier, ja. Gildo Horn, Karl Dahl, Dolly Buster.
Wilde Mischung.
Ja, na gut. Wilde Mischung für 3 Euro beim Bäcker gekauft. Schön.
Herr Hammes, wenn ich jetzt hier so die nächsten Kommentare angucke, da werden jetzt einfach nur die Programmbelegungen ausgetauscht. Ne?
Gibt's irgendwie Highlights? Ich guck mal, irgendwas Verrücktes. Ja, RTL auf der 1 und dann RTL 2 auf der 2. Pro7 dann auf der 3? Was? Oh, Lind, was ist denn bei wirklich?
Max Snyder, auch Pro7 auf der 5. Was läuft denn alles falsch?
ZDF auf der 8. Was ist denn
Vielleicht Therapie,
nächste, weiß nicht. Nächste Woche Sonderfolge. Postet alle eure Belegungen der Fernsehkanäle und wir erstellen euch also quasi der Love-Test
ja,
der Kuh, ne?
Nur ein Horoskop. Ein Horoskop einfach so.
Ja, wir erstellen euch eine Charakteranalyse.
Wahrscheinlich steht überall drin, bis ihr nicht folgende Programmbelegung habt, wird euer Leben nicht gut laufen oder so.
Hier Max Snyder schreibt im Übrigen noch kleiner Kuh der Woche für Susanne Daubner. Ich habe es bei uns auf dem Insta-Profil auch geteilt, die souverän versucht hat, trotz Lachanfall seriös zu bleiben.
Es war wirklich sehr, sehr gut. Ein schöner menschlicher Moment und immer so ein Lachflash. Ich finde, brauchst alle 8 Monate im deutschen Fernsehen, damit auch alles sich wieder so ein bisschen auflockert, damit wieder klar ist, dass das ein Beruf ist, den Leute durchführen und nicht einfach nur Automatismen. Ja, das heißt, absolut. Also wenn ihr jetzt schon die KI programmiert für die Fernsehmoderatoren der Zukunft, ne, ab und zu einfach mal ein Lachflash ins Programm reinwerfen. Ne? Viel Spaß.
So, ich scrolle auch noch mal ganz kurz durch. Natürlich darf auch Manuel nicht fehlen, der hier noch geschrieben hat, als jahrelanger Auslieferer von Röhrenfernsehern
da kommt
und Rückprojektionsfernsehen.
Da kommt Ordnung ins Fernsehen von Manu.
Kann ich heute noch die von Saarländern gewünschte, das ist die offizielle, der SR macht auch bald eine Top 10 noch mal draus als eigenes Format.
Herr Körber, bitte im Dialekt vortragen.
Die von Saarländern gewünschte Reihenfolge wiedergeben. Mhm. So, das ist natürlich ganz klar. Und wir gucken, ist es übereinstimmend mit unserer
Bitte? Ja, zumindest grob. Ja.
Fangen wir an, Platz 1.
Machst mir die ARD drauf, schön das Erste.
Tagesschau will ich auf der Enz, Sportschau, danke. Platz 2.
AS2, das ist ZDF.
Sagt ja der Name schon, richtig. Kann ich genauso bestätigen. Platz 3.
Was soll das Dritte halt, der SR. Halbersch.
Der aktuelle Bericht will ich ums Gucken. Ne?
Ja, ansonsten läuft da sonst noch was? Ich schwör es nicht. Kaffee und Tee oder was? Ich schwör es
macht, nicht. Moderiert die Frau Densert die Woche. So, liebe Gruß.
Ja.
Liebe Gruß.
Ja. Lieben Gruß nach Merzig.
Kann ich auch bestätigen. Platz 4.
RTL. Luxemburg. Machst mir Luxemburg auf die 4.
Ja, kann ich auch genauso bestätigen. Platz 5.
Sat.1.
Korrekt. Bisher übereinstimmte,
hat wirklich recht. Wie wir aber auch gesagt, bis zu 4 war das in Stein gemeißelt.
Ja, 5 gehe ich auch noch mit und jetzt weiß ich nicht.
5 Sat.1, absolut okay, war bei uns auch so. 6 hatten wir aber auch Vox, tatsächlich.
6 ist bei mir immer schon, übrigens auch heute noch, die ersten 10 belege ich immer noch genau so. Ja. Auch obwohl ich jetzt in Bayern wohne, ist bei mir auf der 3 immer noch der SR. Ah ja, klar. Ja, falls man mal wieder irgendwie gucken will, was ist abgegangen, irgendwie aktueller Bericht, guckt man halt mal rein. Bei mir ist auf der 6 immer RTL 2.
Verstehe ich. Nach der 5 wird es auch ein bisschen vage, aber wir hatten immer auf der 6 auch Vox. 7 müssen wir nicht drüber reden, Verzeihung. Nee. Es ist natürlich pro 7. Und dann wird es wirklich wild. Also 8 RTL 2, ich glaube, das hatten wir auch mal, aber ich hatte auf der 8 immer Kabel 1.
Ja. Nee, Kabel 1 bei mir immer die 9. Sorry.
Naja, aber wie gesagt, das ist jetzt der Bereich, wo ich verstehe, wenn irgendwie was Wildes passiert. 9 Arte, na klar, Frankreich.
Nee, Arte bei mir mal ganz hinten.
Ja, ja.
Mit Dreisat und Phoenix.
Ich liebe Arte. Also ich habe auch Phoenix und Dreisat auch, war immer noch unter den Top 15 tatsächlich. Das auf der 10 jetzt, laut Manu, der SWR ist, das ist auch nur dieses, ach ja, was geht dann in Rheinland-Pfalz ab?
Ja, will man eigentlich nicht.
Ne? Ja, also, eben, also SWR war bei mir immer irgendwo.
Bei mir, ich überlege gerade, was bei mir auf der 8 ist. Ich glaube doch, 8 ist bei mir immer Vox, 9 ist bei mir Kabel 1 und ab der 10 weiß ich schon nicht mehr.
Ja, ab der 10 ist auch meistens egal, dann wird ja nur noch Plus gesappt. Da ist ja nicht mehr gezielte Nummer anvisieren, sondern nur noch
Genau, die Einstelligen sind die wichtigen.
Ne? Die Einstelligen sind die wichtigen, das ist richtig. Und dann so vielleicht noch, wenn man früher ferngesehen hat, wohlgemerkt, ne, dass man so lange wirklich umschaltet, ist nicht noch irgendwo was, dass man dann irgendwann sagt, auf der 33, auf der 44, auf der 55, irgendwo, wo ich schnell hinkomme, da läuft manchmal auch noch was.
Und wir alle wissen, Zappen im digitalen Zeitalter ist Horror. Also die Latenz, die da drin ist, da macht Zappen keinen Spaß mehr. Früher kommt man ja wirklich
den Überblick. Wir hatten einmal einen Videorekorder, das war in der ging irgendwann, die Mechaniken funktionierten nicht mehr, also man konnte keine Kassetten mehr reinwerfen, aber die haben ja auch immer ein Senderempfangsgerät eingebaut. Mhm. Und analog war es ja so, dass das Signal zuerst da reingegangen ist und dann in den Fernseher.
Genau.
Ja. Das heißt natürlich auch, war ein bisschen schneller, aber der war auch unfassbar schnell im Kanal wechseln, sodass ich immer den Videorekorder-Kanal eingeschaltet habe und bin da dann, das war wirklich, als hätte ich eine Uzi in der Hand.
Mhm. Der war geil. Ja. Also damals einfach durchrattern, ey, den, bis Programmplatz 40.
Den hatte ich dann irgendwann auch an meine TV-Karte im PC angeschlossen. Smart.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Naja.
Sepp, also einfach geil, als es noch ging.
Im Übrigen, das noch als letzte abschließende Anekdote. Manuel hat mir auch irgendwann mal erzählt, weil er hat, wie gesagt, tatsächlich, also wir kennen uns auch privat, hat früher auch immer Giga Saarbrücken verfolgt. Er hat mir mal erzählt, er hat dann irgendwann in der Phase immer NBC auf Platz 1 gelegt im saarländischen Kabel, alle, die er programmiert hat, damit einfach mal mehr Leute da irgendwie drauf aufmerksam werden. Das waren Initiativen, ne? Da hat man noch die Zuschauer persönlich abgeholt und programmieren es einfach mal auf die 1.
Das führt uns eigentlich hervorragend zu unserer nächsten Subrubrik, weil wir sind mit den Kommentaren jetzt durch und kommen jetzt zum Danksagen für euch, denn wir haben ja auch ganz früher als kumazon.de noch direkt quasi zu unserem Amazon Raffling verwiesen hat, haben wir immer gesagt, ihr könnt das ja auch einfach als Startseite einrichten auf der Arbeit oder so.
Stimmt.
Ja, oder bei
Internetcafé, ne?
Ja,
wo man halt heute so hingeht zum
Surfen. Wenn ihr eurem Opa den Rechner einrichtet oder sowas. Oder einfach intern dafür sorgen, dass das immer das ist, was aufgerufen wird, wenn ihr zu Amazon geht. Machen wir jetzt nicht mehr so, ne? Führt ja auch nicht mehr dahin. Aber danke an alle, die auf medienku.de auf irgendeinen Amazon-Link klicken, ganz bewusst, hoffen wir natürlich, um dann uns ein paar Krümel zukommen zu lassen von dem, was ihr da ausgibt. Aber wir haben noch andere Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Die findet ihr alle auf medienku.de/support. Und Herr Körber hat jetzt die PayPal-Spenden vor Augen.
Ja.
Und kann sie uns vorlesen.
Richtig. Michaela als Abospende. Vielen Dank. Ebenso wie Alexander, auch mal wieder per Abospende. Marika hat gedacht, so ein Abo ist geil, mache ich, hau ich einfach mal rein.
So ein Abo ist geil.
Alexander H. ebenfalls wieder mit dabei. Bitte nicht verwechseln mit Alexander R. Da muss man differenzieren. Profi-Kuhhörerinnen und Hörer wissen das. Johannes hat auch per Abo-Spende etwas dagelassen. Vielen Dank. Genauso wie Tobias. Und Michael auch per Abo.
Vielen, vielen Dank.
Also freut uns sehr, aber ja, wie schon gesagt, ne, diese persönlichen kleinen Notizzettel darüber mag ich ja auch. Also
absolut.
Vielen Dank.
Ja, bei Patreon, da sind wir auch zu finden, patreon.com/medienku, da haben wir einen neuen Patron. Da bewegt sich ja bei uns nie sehr viel, ist ja sehr stabil. Dafür natürlich auch einen großen Dank. Aber Daniel ist jetzt neu dabei. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dich dazu entschlossen hast. Und weitere Namen sind unter anderem Sonja, Markus, Stefanie, Pierre, Kati, Tom. Was haben wir hier? Snacky Wacky, den habe ich bestimmt schon 100 Mal vorgelesen, weil ich den Namen so toll finde. Danke für Snacky Wacky fürs dabei sein und auch alle anderen. Vielen, vielen Dank und wir machen weiter im Programm. Achso, ich muss jetzt, ne? Ach, scheiße.
Ja, das ist
ja meine Rubrik. Wir sind heute schon so weit. Ich habe heute so viel rumgequatscht um alte TV-Sendungen, dass wir jetzt schon fast bei der vollen Laufzeit sind hier. Ja. Kurbeln wir schnell runter den Käse. Ich habe nicht so viel Zeit, gell?
Das ist genau die Motivation, die ich mag.
Aber ich kann einfach nicht ohne kein Pardon-Referenz irgendwie. Auf Platz 5 in den Kinocharts, denn dort beginnen wir natürlich, haben wir Neueinsteiger. Und da musste ich gestern, als ich mit einem Bekannten drüber gesprochen habe, auch überlegen, hey, wie viel ist das jetzt? The Expendables 4.
War das nicht die Idee, alle ehemaligen Superhelden-Actionstars Hollywoods kommen noch einmal zusammen? So?
Ja, das ist doch. Das ist der vierte Teil von dem, das machen wir noch einmal. unglaublich, aber dass das jetzt mittlerweile den vierten Teil hat. Ich frage mich auch gerade, wo der vierte Teil, muss ich mir gerade mal die IMDb oder so aufmachen, wer da jetzt auch nochmal alles dabei ist. Ich bin ja, glaube ich, nach dem zweiten schon ausgestiegen.
Ich habe mir Arnie und Sylvester Stallone irgendwie gemerkt. Das war, glaube ich, der erste, oder?
Da bin ich mir schon nicht mehr sicher, ob Arnie da schon dabei war. Aber ich weiß, dass im zweiten, da bin ich mir jetzt recht sicher, Chuck Norris dann auch noch ein Cameo hatte und hat Chuck Norris Witze erzählt. Und da dachte ich mir, nee, ist jetzt irgendwie vorbei für mich. Jason Statham, der war aber vorher schon mal dabei. Dolph Lundgren war auch schon vorher dabei. Megan Fox weiß ich es nicht. Tony Jaa kenne ich jetzt nicht. Iko Uwais. Andy Garcia war, glaube ich, auch schon in einem. Das ist auch so verrückt, dass Andy Garcia da mitmacht. Einfach so, ja, ich habe ein bisschen Spaß mit den Jungs. Ne? Ist einfach, ich glaube, der hat einen Oscar gewonnen. Ich bin mal, also, aber Stallone ja auch. Von daher, das sagt ja nichts. Aber die Art von Film ist halt was, wo ich Andy Garcia eigentlich nicht sehe. Und 50 Cent ist diesmal dabei. Und Mike Möller. Wer ist Mike Möller? Das klingt deutscher Stuntman-Schauspieler und Kampfszenen-Choreograf.
Okay. Alter Ego von Ralf Möller.
Seine Figurname heißt Jumbo Shrimp. Also,
Jumbo Schreiner?
Ja. Vielleicht ist das einfach der beste Film aller Zeiten. Ich habe keine Ahnung.
Es klingt ganz nett.
Jetzt. Ja, ist auf Platz 5 eingestiegen. Läuft in relativ vielen Kinos. 504, wenn so wieder die Zahlen hier von Inside Kino sind. Und ja, ist jetzt nicht so der Megastart gewesen dafür. Auf der 4 dafür war hin weiter tapfer Barbie mit mittlerweile 5,7 Millionen. Kann sich sehen lassen. Und auf Platz 3 The Equalizer 3, The Final Chapter. Auf der 2 A Haunting in Venice. Worüber ich mich ja immer noch freue. Den will ich auch noch unbedingt sehen. Die Frage ist, im Kino muss ich gar nicht. Auf der 1, und das wird ein Thema sein heute im gesamten Film in /Fiktionsbereich, The Nun 2. Ist irgendein Horrorfilm, hab den ersten nicht gesehen. Ist aber direkt auf der 1 eingestiegen mit überdimensional vielen Besucher im Verhältnis zu allen anderen. Nämlich, was haben wir hier, so um die 230.000, 260.000 rum. Und wie immer sind das die Zahlen vom Wochenende, vom 21. bis zum 24. September gerade. Also ne, nicht ganz aktuell.
Haben wir übrigens heute noch gar nicht erwähnt, Tag der Aufzeichnung ist der Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober
2023. Genau. Aber das Thema, das das natürlich mit sich bringt, ist Horror. Weil natürlich Halloween ist und wie mit Weihnachtsgebäck auch, was ich jetzt auch schon seit der dritten Woche hier irgendwie zu Hause habe, obwohl ich immer noch von Insekten gestochen werde, im Anfang Oktober.
28 Grad heute
hier. Ja. Also können wir für die Zukunft festhalten. Hier waren die Zeichen eindeutig.
Bitte Kapitelmarke nochmal hier setzen, ne, für die nachfolgende
Generation. Moment, das kann ich ja einfach für die Kuh schon mal machen. Hier ist jetzt eine Kapitelmarke, da kann ich dann hinterher das eintragen. Ab hier war der Klimawandel klar.
Ja.
Genau, also das Thema ist Horror, weil man sich jetzt auch schon lange im Vorfeld auf Halloween vorbereitet anscheinend. Ich gucke mal gerade, was läuft jetzt am 5. Oktober an. Hier nochmal ein Exorzist-Film. Ja, Der Exorzist Bekenntnis heißt er im Deutschen. Was haben wir noch?
Bekenntnis?
Ja, ist doch egal. Was bei Horrorfilmen Teil 17 für einen Untertitel dabei steht, interessiert doch keinen
Spaß. So ein Stuhlkreis bildet. Also ich habe folgendes Problem.
Ich bin besessen. Ja, das ist nicht so schön, ne?
Kennen wir schon.
Ja, dann haben wir hier noch Checker, Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Ich musste den Titel mal wieder googeln, aber ich hatte den Trailer sogar gesehen. Und
ist das nicht eine Kika-Produktion?
Ja.
Checker, Tobi?
Genau das. Ja. Checker, Tobi ist quasi so eine halbe Kunstfigur natürlich. Mhm. Tobi Krell ist es. Und im ersten Moment denkt man natürlich, wenn man den Titel liest, was das für eine Scheiße, aber eigentlich ist es eine sehr, sehr gute Idee, denn es ist ein Wissensformat, es ist ein bisschen Naturdoku, aber eben für Kinder aufbereitet. Und so nervig man das als Erwachsener auf den ersten Blick finden mag, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe es natürlich nicht geguckt, weil wenn ich jetzt im Saarland leben würde, wäre ich vielleicht mit meinen Patenkindern mal drin gewesen, aber ansonsten habe ich ja keinen Anlass, das zu gucken. Ich lasse mir das gerne von den Eltern unter euch oder warum auch immer ihr die Filme gesehen habt, bestätigen oder sagen, nee, dokutechnisch ist das richtige Kacke. Aber grundsätzlich finde ich natürlich, den Kindern ein Naturdoku zu zeigen, die für sie ansprechend gestaltet ist, sehr smart und sehr gut. Und deswegen begrüßen wir das einfach mal, damit die nicht immer nur, und ich habe ja wirklich nichts dagegen, ich liebe Zeichentrick, aber dass die nicht immer nur Fiktion und Zeichentrick kriegen, sondern auf der großen Kinoleinwand einfach mal den Planeten sehen, ohne dass das, und hier kommt jetzt der Eisbär und frisst seine Kleinen, ja, dass es nicht immer nur für Erwachsene ist. Und ja,
vor allem, ganz toll. Man muss sich das ja auch immer noch mal vergegenwärtigen, was hätten wir damals, also vieles gemacht, sag ich mal, wenn es plötzlich geheißen hätte, hier Löwenzahn the Movie.
Ja.
Oder Lila Launebär der Film.
Genau. Ja. Und das Format an sich scheint ja auch im Fernsehen schon in die Richtung Löwenzahn, also aufklärerisch orientiert zu sein. Und Infotainment für Kinder, wie die Hamburger Morgenpost hier zitiert wird, natürlich auf der Seite. Ich finde natürlich den Pressetext furchtbar, aber das ist jedes Mal so. Ja, hier, nach dem Riesenerfolg 500.000 Zuschauer, kommt endlich der zweite, noch spannendere Kinofilm. Ganz ruhig, mach mal langsam. Ja, alles ist besser, alles ist toll. Wir freuen uns, wenn die Produktion gut ist. Ist ab jetzt im Kino, geht mit euren Kindern rein. Oder falls ihr eine schlechte Meinung habt, informiert uns. Würde mich jedenfalls freuen. Jetzt lassen wir wieder ein bisschen was aufleben, was ich ein bisschen vernachlässigt habe, denn es läuft auch ein türkischer Film an. Ist natürlich die Frage, habe ich mir gemerkt, was ich vor der Aufzeichnung versucht habe, wie man es ausspricht. Moment, ich glaube, ich spiele es für mich nochmal ab und dann versuche ich es nochmal wiederzugeben. Manu Chanakalede. Ich glaube, das war recht gut. Heißt sehr gut. Übersetzt so viel wie Manu ist in Chanakale, was eine Stadt in der Türkei ist, und das ist eine Animation. Also auch hier ist es, Animation ist ja nicht immer für Kinder, aber das sieht mir sehr nach einem Kinderfilm aus. Und ja, läuft dann auf Türkisch in einigen vermutlich ausgewählten deutschen Kinos, wahrscheinlich nicht überall. Das habe ich ans Herz gelegt an der Stelle, auch wenn ich darüber nichts weiß. Ich habe den Trailer mal anlaufen lassen, aber auch wenn ich versucht habe, es auszusprechen, ich spreche ja kein Türkisch. Ne? Aber es geht offensichtlich um einen kleinen Koala. Also es gibt, die haben jetzt Masken auf. Der Koala ist wirklich ein Koala. Okay. Ey, wenn ihr irgendeinen Bezug dazu habt, lasst es mich wissen. Ich möchte auch wissen, ob der gut ist. Ich kann es halt nicht einordnen, weil ich glaube, auf Deutsch gibt es den nicht. Ist eine türkische Produktion. Dann sind wir schon beim Heimkino. Gucken Sie aktuell was, Herr Körber?
Nee, gerade. Warum? Wenig Zeit auch dazu.
Ach so, die Ausrede.
Ja, nee, aber manchmal habe ich ja so Phasen, wo, also gut, ja, immer noch Morning Show mit Fox, halt die neue Folge. Und was ich unbedingt mal gucken wollte, könnt ihr auch gern mal, wenn ihr es gesehen habt, eure Empfehlung da lassen. Hier die Verräter. RTL, RTL Plus soll ja echt gut sein, habe ich jetzt von mehreren Seiten gehört. Hast du schon geguckt? Guck mal rein.
Ich habe nur das Gegenteil gehört.
Bitte?
Ich habe nur das Gegenteil gehört bisher.
Ehrlich?
Ja, ja, wirklich. Ist ja nicht schlimm. Also spannend. Wir haben es ja beide noch nicht gesehen. Ich finde nur interessant, dass, also ich habe keine Bubble, die es guckt, sondern ich habe nur hier und da mal eine Stimme aufgenommen und da hieß es dann direkt so, ja, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und wenn man so ein Format adaptiert, und ich denke mir so, ich habe es ja noch nicht gesehen.
Noch ein Grund mehr, es zu gucken.
Ja, jetzt ist es spannend, jetzt ist es kontrovers. Ja, hey, hier geht die Quote durch die Decke.
Nee, quotenmäßig hat es tatsächlich jetzt abgebaut. Ich glaube, es lief ja die dritte Folge. Zunehmend weniger.
Nun gut.
Aber das hat ja nichts zu sagen über die Qualität des Sinn.
Gucken wir weiter zu einem Kino. Was gibt es denn Neues zu gucken? Wir haben hier das Spin-off von The Boys auf Prime Video, Gen V. Ich habe noch nicht reingeguckt, werde ich aber machen. Es sind schon 3 Folgen da und ich nehme an, danach dann wöchentlich. Auch interessant, dass Netflix jetzt ein paar Amazon-Eigenproduktionen drin hat. Hier Preacher, die Serie. Ich glaube, jede Staffel Preacher ist jetzt bei Netflix. Ich vermute, sie ist trotzdem immer noch bei Amazon Prime. Interessanter Deal, finde ich. Dass man mittlerweile auch gegenseitig sich die Sachen abkauft, also lizenzmäßig zumindest. Dann, ganz wichtig natürlich, diese Woche läuft die letzte Folge Ahsoka. Ist natürlich eher was im Star Wars-Bereich, aber sie ist ja auch noch nicht gelaufen. Da dann später dazu noch mal was. Aber es läuft auch.
Haben wir heute Star Wars-News
auch? Ja, ja, ich habe geguckt und da wieder was.
Cool. Nee, wundert mich nur, weil so lange nichts. Der Rundblick los.
Genau. Worauf ich hinaus wollte, ist Loki. Die zweite Staffel von Loki wird diese Woche anlaufen. Ich habe schon die ersten 4 Folgen sehen können. Das hier, ich glaube, ich habe bis heute Embargo, das heißt, das kann ich ruhig alles thematisieren. Auch wenn ich gar nicht ins Detail gehen werde, aber es gefällt mir bisher sehr gut. Aber es fängt direkt da an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Und ich kann nur sagen, falls ihr überlegt, vielleicht vorher nochmal die anderen, ich glaube auch 6 Folgen zu gucken, macht es ruhig, dass ihr nochmal auf Stand seid, weil ihr habt eigentlich nicht so viel Atempause. Die erste Staffel hat ja auch auf einem Cliffhanger geendet und geht dann einfach ratzfatz weiter in der zweiten, als hätte man das einfach am gleichen Tag produziert. Vielleicht hat man es ja auch. Und ich persönlich bereue es fast, dass ich es vorher nicht gemacht habe, aber ich hatte nicht so viel Zeit, den Screener zu gucken. Ich hole es jetzt vielleicht nochmal nach, weil ich habe jetzt einen Monat Zeit, bis alle anderen wieder auf dem Stand sind mit den ersten 4. Und bis zu dem Punkt, zu dem ich es geguckt habe, bin ich auch sehr, sehr zufrieden damit. Es ist ein großer Spaß. Tom Hiddleston und Owen Wilson als Kombo-Paket hätte ich nie mit gerechnet, aber es ist eines der besten Fernsehduos, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe, weil die so ganz unterschiedliche Vibes haben, aber irgendwie sehr gut zusammenpassen. dann Prime Video legt auf jeden Fall schon mal vor und hat sowohl die Originalverfilmung von Carrie als auch das Remake von Carrie reingenommen. Wahrscheinlich für über einen Monat, damit man für Halloween hinterher einen schönen Katalog hat. Ich sehe hier auch Chucky die Mörderpuppe, haben sie sich auch nochmal ins Programm geholt. Amityville Horror, also Klassiker sind da drin. Aber auch, wenn ich das richtig sehe, alle James-Bond-Filme gerade bei Amazon Prime. Das ist, auch Carrie 2 haben sie sogar drin. Ganz schlecht, aber trashy schlecht. Also da kann man auch viel Spaß mit haben, aber bitte keinen ernsten Horror erwarten.
Wäre ein Schläferz?
Ja, aber ein sehr moderner Schläferz irgendwie. Mhm. Und noch nicht auf dem Level von so richtig, richtig Kacke. Aber kann man nicht ernst nehmen. Irgendwann wird jemand mit einer Harpune beschossen und es trennt genau den Hoden ab. Das ist so der witzigste Moment und auch der ekelhafteste Moment in dem ganzen Ding. Sehr interessant.
Jetzt schon.
Ja, jetzt schon ein Klassiker irgendwo. Weiterhin lädt man aber im Hintergrund auch schon mal für Weihnachten vor. Ein Filmstar zu Weihnachten. PS ist Weihnachten. Weihnachten sehr unglaublich, wie einfach die Kataloge aufgestockt werden, bevor die Leute sich dann in der nicht nie wieder ankommenden Kälte anscheinend vor dem Fernseher zusammenigeln. Auf Wow, einer meiner Lieblings-Hacker-Filme, by the way, 23, Nichts ist, wie es scheint, ein deutscher Film, der wirklich, wirklich sehr gut ist. Was haben wir noch? Netflix, Spider-Man in the New Universe, aber auch hier The Witch, der neue S, Girls Club. Aber beide Teile, also S1 und S2 sind gerade auf Netflix angekommen. Also es ist wirklich krass. Man kann sich jetzt schon die ganzen Horrorfilme reindübeln, dann ist man bei Halloween, hat man nichts mehr zu tun. Finde ich nicht schlecht.
Kann man direkt mit den Weihnachtsfilmen weitermachen.
Ist ja der wahre Horror irgendwo.
Teilweise ja. Mhm. Die Kategorien verschwimmen.
Dann für die Freunde von John Wick gibt es auf Prime Video jetzt eine Serie im gleichen Universum, The Continental, was ja das Hotel ist, was in John Wick vorkommt. Bisher 2 Folgen und ich glaube, dann wird es da auch einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus geben. Was ein schöner Satz. Dann wären wir schon soweit, Herr Körber. Schneiden sich an.
Ja.
Denn jetzt
die Star Wars News der Woche.
Heute ein schönes Best-of der Kategorien, aber nur 3 Stück. Fangen an mit einem Klassiker für mich. Ein Trailer ist geleakt für Star Wars The Acolyte Series. Ich habe keine Infos gefunden zu dem, was gezeigt worden ist. Aber ich sag mal, ihr seid ja findig. Im besten Sinne. Wenn ihr diesen Trailer eventuell durch Zufall, wenn er euch in die Hände fällt, ne, dann ist das eben so. Und jetzt seid ihr von mir nur informiert, dass das passiert ist. Ich glaube, gestern ist das passiert. Ich freue mich drauf, wenn man da mehr Infos zu hat. Aber ihr geht hin und seid findig.
Also er kann einem
ja,
begegnen, wenn man es drauf anlegt.
Wenn man jetzt über die Straße geht und jemand schmuggelt einem einfach eine gebrannte CD irgendwie in die Gesäßtasche.
Frank passiert. Zander.
Das ist einfach Ingeborg. Dann
auch den kann ich auswendig.
Ja, natürlich. Ja. Garth Edwards ist der Regisseur von Rogue One unter anderem. Einem der Star Wars Filme, die nach der Disney-Übernahme mit die besten Bewertungen bekommen hat, auch nachträglich. Und er widmet sich so ein bisschen den Berichten, dass es damals extrem viele Reshoots gab und so ein bisschen hin und her und dass Lucasfilm so sich mit ihm so ein bisschen überworfen hat und er sagt einfach, nee, das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht richtig. Weil Tom Gilroy hat das, Moment, jetzt bin ich aber wieder verwirrt. Also er sagt einfach nur, dass man da immer gut zusammengearbeitet hat. Mhm. Ich bin jetzt gerade auch verwirrt, welche Rolle Tony Gilroy da gespielt hat, ob da irgendwann die Regisseure gewechselt haben, weil das hatte ich nur bei Solo in Erinnerung. Okay, es gab Berichte, dass Gilroy neue Dialoge und zusätzliche Szenen inszeniert hätte. Und also wenn Edwards sagt, er war noch fast bis zum Schluss mit involviert bei allem und hat die letzte Szene auch, in der man Darth Vader dann gesehen hat, auch noch mit inszeniert. Also das klingt alles nicht so zerstritten, wie es in der Presse dargestellt wird. Und er ist auch sehr zufrieden, sagt er. Ich habe einen Star Wars-Film machen dürfen. So wie er es versteht, hat er damit quasi im Lotto gewonnen. Und er möchte auf gar keinen Fall aufkommen lassen, dass das irgendwie eine beschissene Arbeit gewesen wäre, eine Zusammenarbeit. Und ich finde das schön, aber ich finde es schlimm, dass es notwendig ist, dass jemand das sagen muss. dass der Bereich in der Berichterstattung rund um Star Wars rum dann auch sehr anstrengend werden kann. Und am Ende des Tages lässt sich nur sagen, guck doch einfach mal den Film. Und ignoriert die Presse drumherum, denn Rogue One macht wirklich Spaß. Es ist ein bisschen düster, guter Film. Als Rausschmeißer haben wir mal wieder eine Versteigerung. Herr Körber.
Ich habe es befürchtet.
Ich sage ja Klassiker der Rubrik. Mhm. Und dieses Mal geht es wirklich um was Ikonisches. Nämlich einen der Köpfe, ich sage jetzt einen der Köpfe bewusst, weil es bestimmt mehrere gab, zwar den aus Star Wars A New Hope, also das Original von 1977, einen der Köpfe von C3PO, der auch, wo auch Lichter noch drin eingebaut sind. Und Sie dürfen mal wieder raten, was schätzen Sie? Wie viel man jetzt schätzt, weil es ist ja noch nicht vorbei, was man bekommen wird für diesen Droidenkopf, diesen goldenen Droidenkopf.
Nur der Kopf.
Nur der Kopf.
$850,000.
Sie liegen ziemlich genau in der Mitte der Schätzung. Sie sind allerdings britische Pfund. 500.000 bis 1 Million, schätzt man. Und ich bin mir sicher, die knacken die Million. Also zumindest im Dollarbereich. Pfund ist ja immer noch ein bisschen mehr wert. Schreiben Sie sich einen Kalender in London, 9. November bis 12. November.
Habe ich leider keine Zeit.
Ach, kommen Sie. Es ist eine allgemeine Filmversteigerung. Es ist nicht nur Star Wars. Hier ist auch eine Peitsche vom zweiten Indiana Jones Film. Man schätzt zwischen 100 und 200.000.
Schnäppchen.
Und hier auch ein James Bond tatsächlich, mal was ganz anderes. ein Bademantel von Ursula Andress aus James Bond, Dr. No, schätzt man zwischen 70.000 und 140.000 Pfund.
Da sehe ich mich doch drin. Da kommt
in der Baderobe
Geschäft.
Von Ursula Andress.
Ja.
Ich scroll mal weiter. Pennywise-Modell vom zweiten It. Wenn wir wieder bei dem Thema wären, Horror. Captain America's Shield aus, ich glaube, dem ersten Captain America-Film. Ja, 50.000 bis 100.000 Pfund. Das ist ein Schnäppchen für so viel Vibranium.
Ich darf noch mal auf die Benennung dieser Rubrik hinweisen, Herr Hammes. Wir durften jetzt hier schon sehr ab Versteigerung der Woche.
Es tut mir leid, ich habe einfach nur gucken wollen. Aber ich kann natürlich auch andere Star Wars Artikel noch mal raussuchen, die weiter versteigert werden, wenn Ihnen das...
So war es nicht gemeint. Nee.
Nun gut, dann widmen wir uns doch der nächsten Rubrik. Ich freue mich schon.
Quotentipp.
Wir haben getippt in der vergangenen Folge die Quote 14 bis 49 der Heute-Show vom 29. September im ZDF. Und ich sehe gerade, dass mein Bild weg ist im Quotentipp. Wo ist das Bild?
Ach, das Problem hatte ich auch, als ich mich da selber registriert habe. Und ich muss mal, glaube ich, nochmal hochladen selber, weil der das ja ursprünglich von Twitter gezogen hat.
Ja, also ich bin jetzt gerade auf Einstellung, da steht nur Bild neu laden.
Und ja, wenn man da draufklickt, passiert nichts. Ja,
egal.
Severin, Grüße.
Liebe Grüße. Severin hat mir auch irgendwas geschrieben, dass er jetzt Blue Sky eingebunden hat. Ich weiß gerade noch nicht, in welcher Form. Also es ist unten auf jeden Fall gerade schon verlinkt. Wahrscheinlich ein Account.
Gucken
Oder
wir
kann
mal.
Kann man sich mit Blue Sky auch einloggen?
Vielleicht auch einen Tweet absetzen. Ich tippe einfach schon mal den nächsten Tipp und dann kann ich es Ihnen gleich sagen.
Okay. Lösen wir erst die Heute-Show auf. Was haben Sie denn gesagt, Herr Hammes?
Ich habe einfach irgendwie schlechte Recherche gemacht und habe irgendwie alte Zahlen geholt oder ganz besondere Zahlen. Ich habe 24% getippt.
Ja.
Und ja, also ich bin froh, dass weiter unten sehe ich noch ein paar Tipps, die wesentlich weiter ab vom Schuss sind, aber ich bin mit Platz 32 schon sehr weit unten.
Ja, ich dachte schon, Sie sagen zufrieden, aber
mega!
Mega gut, ja. Ich sagte 14,7, war damit, also habe unser internes Rennen zumindest gewonnen, liegt aber auch nur auf Platz 7.
Aber 3 Punkte?
Ja, man nimmt ja alles mit, klar. Es waren nämlich, wie viel?
16,1%. Ist für mich auch eine sehr seltsame Quote. 16 ist so eine Zahl, das gibt es eigentlich nicht. 16
ist nicht existent.
Ja, ich glaube auch, Quatsch. Das ist auch ein Gerücht, dass es die Zahl eigentlich gibt. Aber egal.
Grobe Runde.
Auf Platz 3 haben wir mit 6 Punkten Chris87.de hat 15,3% getippt.
Mhm, auf Platz 2 André Plötzkau mit 16,8%.
Und auf der 1 Nils 90, 15,5.
Ja.
Also keine Punktlandung diesmal, das finde ich immer ein bisschen beruhigend. Das ist immer unheimlich, wenn Leute so auf die Nachkommastelle korrekt das hinkriegen. Finde aber sehr schön, und das möchte ich an der Stelle kurz auch neben den letzten Platz mit 0 Punkten, 5,7% getippt, hat unterbewertet. Vom Namen her sehr witzig.
Ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt bin ich auch aufgewacht. Morgen.
Hallo, grüß dich.
In dieser Woche, Herr Hammes, tippen wir den Auftakt der neuen Staffel jetzt am Samstag. Das ist der 7. Oktober um 7:45 Uhr, eine Live-Sendung. Das Duell um die Welt ist zurück mit neuen Folgen. Und ich glaube, oh Gott, kriege ich es noch zusammen. In dieser Folge treten an Michael Mittermeier, Axel Stein.
Nicht Schulz.
Die Elevator Boys.
Wer ist das denn?
Ja,
die Treppe nehmen wir nie.
Und weiß ich nicht, noch jemand. Es sind ja immer 4 Teams pro Folge. Bin mir nicht mehr sicher. Egal. Auf jeden Fall wieder der Team-Modus. Klar, also Promis reisen für Team Joko oder Team Klaas. Das könnt ihr mittippen. 14 bis 49 am Samstag. Und wenn ihr mittippen wollt, titelschmutzanzeiger.de.
Ja, ich habe bei Blue Sky tatsächlich meinen Tipp abgegeben, aber ich habe es per Copy und Paste gemacht, und da hat er es nicht eingebunden, dann wahrscheinlich zum Anmelden. Wenn das geht. Aber doch, das müsste gehen. Ich benutze ja auch die quasi die
Also ich sehe es nur ganz unten im Footer-Text bei Impressum Datenschutzerklärung Blue Sky Mastodon. Aber das ist, glaube ich, einfach nur, was ist das? Ein Link? Will er die App? Ja, ich glaube, es ist ein, genau.
Zum Einloggen.
Bluesky.social. Also ja. Ein Account.
Severin hat schon sein eigenes TweetDeck programmiert.
Ja, das erwarte ich auch. Also, alles andere wäre enttäuschend.
Schon so ein bisschen.
Gut. Hermes, das war's.
Ja, schon durch.
4-4-4.
Da sind wir. 5-5-5. Nee, was? 666 Code? Große Keilerei? Ich bin mir schon nicht mehr sicher.
Genau, ja.
666,
das ist der Reim.
333, große Keilerei.
Es ist für mich auch die 9. Stunde, ey. Wow. Ich stell sie nochmal zu, verflixte Klicks durch. Die werden Ihnen das nochmal
ja, stimmt, genau, da war ja der Gag auch mal drin. Geschichte, gut aufgepasst damals. 1555, Augsburger Religionsfrieden. Das ist das einzige Datum, was ich kann.
Habt ihr noch was Sinnvolles mitgenommen, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt? In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Macht's gut, ciao.